Hallo und willkommen in der Strafbar in Folge 50. Das dürfte euch bekannt vorkommen, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich habe mich verzählt, das ist jetzt Folge 50, zumindest von unseren regulären Folgen. Kurze Vorstellung.
Laura non calculat, sagt der
Deswegen habe ich auch Lateiner. Jura studiert und nicht irgendwas anderes.
Da ist nicht so viel mit Zahlen.
Nee, das stimmt. Nur bei der Kostenfrage immer. Wer sind wir überhaupt? Ich bin Laura Schneider. Ich bin Verwaltungsjuristin tatsächlich mit einer großen Vorliebe für Strafrecht, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Buckhaus. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht. Wupp. Aus Hannover, genau. Ich ungefähr seit drei Tagen. Ja. Ja, das ist tatsächlich schon Fachanwalt für Strafrecht, bin also ein Anwalt, der hauptsächlich Strafrecht macht und mach das hier mit Laura. Wir reden über Strafrecht in der Strafbar, keine Rechtsberatung, das könnt ihr bei mir kaufen, jetzt sogar als Fachanwalt, ist dann gleich viel, viel besser die Leistung.
genau.
Und wir sind keine Vorlesung, ich möchte gerne mal eine Hausarbeit sehen, in der wir zitiert werden.
Sehr großartig.
Wenn ihr Jura studiert, macht das mal. Ja, und wir sind besser als der FAZ-Einspruch. Das hat das Twitter letzte Woche nochmal bestätigt.
In diesem Sinne und auch heute, herzlich willkommen an alle, die vielleicht deswegen erst neu dabei sind. Wir freuen uns.
Genau, und wahrscheinlich unsere letzte Folge gehört haben und dachten, ui. So, und heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Laura, was machen wir heute?
Wir machen heute eine Buchbesprechung. Und das passt auch ganz gut, weil das ist Folge 50, was Besonderes. Wir besprechen heute das Buch von Ronen Steinke. Wer ist Ronen Steinke? Ronen Steinke, wer ihn noch nicht kennt, hat Jura und Kriminologie studiert und im Völkerstrafrecht promoviert und ist seit 2011 bei der Süddeutschen Zeitung als Autor für rechtliche Dinge.
Dinge, für Artikel nennt man diese Dinge, die du liest. Genau, wir reden heute, ich hatte ja vorgeschlagen, irgendwelche anderen Bücher zu lesen, wollte jetzt irgendwelche Boomer-Witze machen, so 50 Shades of Grey oder so ein Scheiß, aber das machen wir nicht. Das hat der Ronen Steinke nämlich auch gar nicht geschrieben. Wir haben übrigens eben versucht, Laura wollte das unter den Tisch fallen lassen, rauszufinden, ob er Volljurist ist. Weil, also für die, die das Volljurist ist, wenn man beide Staatsexamen hat.
Genau.
So, und da Laura und ich jetzt beide Staatsexamen haben, sind wir da natürlich ein bisschen klassistisch, was
ganz passt
zum heutigen Thema. Und schauen natürlich auf alle Menschen herab, die das noch nicht getan haben.
So kennt man uns.
Aber das ließ sich nicht herausfinden. Ich konnte kurz über den bundesweiten, über die bundesweite Datenbank feststellen, dass Ronen Steinke zumindest kein Kollege ist, also kein Rechtsanwalt ist. Zumindest hat er in Deutschland keine Zulassung. Auf seiner Wikipedia-Seite steht etwas skriptisch nach dem Jurastudium in Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet. Das kann ja alles heißen. Der kann natürlich da besser als die Anwältinnen und Anwälte unterwegs gewesen sein oder Kaffee gekocht haben. Es wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen gewesen sein. Aber er ist also, eigentlich ist er wahrscheinlich ein klassischer Journalist, der aber eine juristische Ausbildung genossen hat.
Ja.
Zumindest drei Viertel davon. Was natürlich immer gut ist, weil
drei
das vorweggenommen.
So richtig. Würdest du sagen, das Referendariat ist nur noch ein Viertel von der ganzen?
Ja.
Na.
Das ist ja nur, wenn du den Scheiß auf die Kette bringst, oder? Hm. Also auch von der Zeitdauer erstmal.
Ja, gut.
Dass man natürlich nur im Referendariat zu einem richtigen Menschen heranreift. Ist natürlich logisch, aber. Kleiner Diss am Rande. Weiß ich nicht, würdest du sagen, weniger als ein Viertel? Weil es dauert zwei Jahre, der Rest dauert
also
sechs Jahre.
Also gefühlt waren das zwei sehr schlimme Jahre, aber.
Genau. Aber wenn Laura's Therapeutin uns das erlaubt, reden wir auch mal über das Referendariat an sich. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen fieser, als es gemeint war, entschuldige. Es ist halt schon alles scheiße, ja. Also es ist einfach anstrengend.
Ja.
Das meint Laura. Gut, worüber reden wir heute? Wo kommt schon so ins
Kopf? Über das Buch. Wir haben das schon mal.
Ihr habt das auch schon gesehen im Folgentitel. Also niemand sagt, oh Daniel, sag endlich, über welches Buch wir reden. Aber der Folgende. Also wir reden heute über das Buch von Ronen Steinke. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz. Ist ein gelbes Buch.
Ja.
Mit schwarzer Schrift und weißen, nein, Spaß beiseite. Ich habe sogar einen roten Aufkleber drauf, Spiegel-Bestseller. Deswegen ist das jetzt auch nichts Neues. Ist erschienen im Berlin-Verlag 2022 und da wir hier nichts mit verdienen mit diesem Podcast, außer Internetkeile und Liebe.
Ja.
Sehr schade. Wir haben beide das Buch selbst gekauft.
Das ist auch sehr schade.
Kennen, ich, Ich kenne das auch sehr schade. Wir kriegen nichts von diesem Verlag. Wir bieten das aber an. Man kann uns Bücher schicken und dann würden wir die auch besprechen im Podcast, cool, wenn sie juristisch stehen sind. Aber ich sag mal so, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir müssten vorher dann auch mal vertraglich abklären, dass wir einfach erzählen, was wir wollen. Ja. So, also wir werden hier leider nicht gesponsert.
Auch nicht von Rodenstein.
Das gratis, wie ein Anwalt, der was gratis macht.
Auch nicht von Rodenstanke, weder vom Verlag noch von...
Nee, den kenne ich gar nicht, deswegen mussten wir ihn ja googeln. Sondern wir sind drüber gestolpert und dann hatte Laura gesagt, lass mal drüber reden. Und dann hat sie festgestellt, dass wir es beide gelesen haben. Und ich habe auch schon über eine seiner Thesen im Deutschlandfunk mal gesprochen. Denn der Rodenstanke neigt doch dazu, seine Thesen, die, wir kommen nachher, ob sie gut oder schlecht sind, immer mal wieder so öffentlich zu verbreiten, so wie sich das Journalisten... Unfassbar. Andere gewöhnen immer genau, was fällt ihm eigentlich ein. Und dann springen da manchmal auch andere Journalistinnen und Journalisten auf und manche haben davor meine Nummer und dann rufen die mich an und dann sage ich, jo, da kann ich auch was zu sagen. Können wir aber noch mal sagen. Gut. Laura, wir haben das Buch gelesen. Wollen wir kurz was zum Aufbau und Inhalt sagen oder wollen wir direkt in die Thesen einsteigen?
Das müsstest aber du machen, weil dass ich es gelesen habe, ist jetzt schon 2 Monate her und ich habe mich nur noch mit dem Fazit befasst.
Laura, die alte Streberin. Also das Buch ist gelb. Spaß beiseite.
Weiß nicht, warum du das so witzig findest, dass es gelb ist.
Ja, es ist immer so, wenn Leute sagen, was ist denn mit dem Buch? Und dann sagst du, die erste Farbe ist gelb. Ich weiß gar nicht, ob alle Versionen gelb sind. Schon die 4. Auflage. Die ist ja rausgekommen.
Ja.
Also, 200 Seiten, auf denen... Herr Steinke, im Wesentlichen in einem leicht verständlichen Deutsch, das auch Nicht-Juristen und Juristinnen lesen können oder andere Fachmenschen, die irgendwelche ansprechen, also in einem klassischen, gebildeten, aber nicht schwer zu lesenden Deutsch, hat er mit wenig Illustration dazwischen verschiedene Fälle herangezogen, um die Thesen, die er dann am Ende des Buches zusammenstellt, von deren es 13 gibt, von diesen Thesen, zu belegen mit einzelnen Fällen. Und das ist zum Teil, offensichtlich ist er, verstehe ich das so, dass er zum Teil dabei gewesen ist und bei Gerichtsverhandlungen zum Teil mit Menschen gesprochen hat, die bestimmte Sachen machen und zum Teil auch wohl auf Presseberichterstattung aus aus verschiedenen Sachen, ja, oder aus verschiedenen Gegebenheiten zu reden, zu berichten. Also selbst dabei, er hat sich was anderes geguckt, wo andere Leute dabei waren. Und er hat mit Menschen gesprochen. Erstmal so solide kann man weglesen, war jetzt irgendwie keine schwierige Aufgabe, das zu lesen. Kann man mal machen. Das ist halt auch schon mal so ein bisschen das Präfazit. Ob jetzt alles Gold ist, darüber diskutieren wir gleich, aber ganz grundsätzlich ist es ein Buch, was man mal gelesen haben kann.
Ja, auf jeden Fall.
Insbesondere, wenn man Juristin ist oder Staatsanwältin oder Richterin. Ich glaube, da in der Justiz sollte man sich vielleicht einmal angeguckt haben. Damit man zumindest sagen kann, warum man das alles so macht.
Genau. Daniel hat es gerade schon angedeutet. Am Ende stellt er 13 Thesen auf. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch einmal komplett zu lesen, weil wir werden nicht bei jeder These jetzt jedes Beispiel, was er da angeführt hat, im Buch einmal aufzählen. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber
ich werde nur die schlechten Beispiele rauspicken und sagen, warum das Quatsch ist.
Ja, wie gesagt, Daniel hat es heute, gestern gelesen, zu Ende.
Zu Ende habe ich es heute gelesen, aber ich habe es länger genossen als du. Nein, ich habe es in den letzten Tagen nochmal in Vorbereitung. Also ich hatte irgendwie schon mal den Teil gelesen, den ich lesen musste, um Deutschlandfunk nicht nackig dazustehen.
Ja.
Und habe jetzt nochmal das komplette Buch, 200 Seiten. Was ist das? Ich weiß nicht, so ein kleines Handbuch, Taschenbuch, ne? Also ist jetzt nicht so groß. Habe es dann gestern und heute komplett nochmal gelesen. In Vorbereitung auf diese Thesen, damit man dazu was sagen kann, nicht nur sagen kann.
Genau, also Daniels Erinnerung ist ein bisschen frischer. Ich empfehle trotzdem das ganze Buch, also wenn man grundsätzlich Interesse hat, das zu lesen, weil die Beispiele doch ganz einprägsam sind in vielen Fällen. Und es noch ein bisschen anschaulich ist.
Darüber mag gleich zu diskutieren sein, aber lass uns bei den Thesen das machen, ob jedes Beispiel gesinnig ist.
Das habe ich ja nicht gesagt. Sinnig hast du gesagt, ich habe gesagt einprägsam. Gut, wir fangen an. Und zwar am Ende 13 Thesen, wie es besser gehen könnte. Und wir gehen jetzt einfach mal durch und mal gucken, wie viel wir da diskutieren oder auch nicht. Die erste These, Justiz finanziell vernünftig ausstatten. Daniel.
Ich soll dazu sagen.
Du fängst also, damit
gemeint
an.
Gemeint ist damit, genau, gemeint ist tatsächlich, ich muss noch eine Sache notieren, später. Also gemeint ist, die These, die er da weiter vertritt, ist, dass viele Dinge ungerecht laufen in unserer Gesellschaft, ungerecht zwischen Menschen, die Geld haben und Menschen, die kein Geld haben. Also zwischen Arm und Reich.
Ja. Ja?
Und dass einer der Gründe ist, dass das daran liegt, dass die Justiz vollkommen überlastet ist und dass deswegen bestimmte Sachen einfach zu Lasten von Armen oder zugunsten von Reichen immer wieder passieren. Eine Sache ist der Klassiker, wenn ich mit als Wahlverteidiger mit einem Wäschekorb voll Beweisanträgen in die Sitzung komme, habe ich natürlich eine, also als Wahlverteidiger heißt der Anwalt, ich halt bezahlt, vom Dings ist natürlich, wenn ich dann also einfach mit ganz, ganz vielen Beweisanträgen, die das Gericht sich alle drum kümmern muss, da reinmarschiere und sage, ja, wir können natürlich versuchen, den jetzt zu verurteilen, aber dann müssten Sie hier kurz meine 150 Beweisanträge bearbeiten. Oder wir machen halt mal kurz eine Auflage gegen Einstellung. Das heißt, das, was Sie sich als Geldstrafe vorgestellt haben, Frau Staatsanwältin, das bezahlt mein Mandant jetzt einfach nächste Woche kurz per Überweisung. Und der große Vorteil ist also genauso finanziell getroffen. Und der große Vorteil ist, wir drei, Frau Richterin, Frau Staatsanwältin und ich, wir sitzen jetzt hier nicht noch 6 Wochen über meinen Beweisanträgen. Das ist übrigens erst der zweite Wäschekorb. Ich habe noch welche in der Kanzlei im Notfall, ja. Und mein Mandant ist halt nicht bestraft und der Staat hat sein Geld und dann ist doch alles gut. Mhm. Ne? Also das ist natürlich stark vereinfacht jetzt. Und das kann man in allen, das kann man auch als Pflichtverteidiger machen, aber natürlich, wenn Leute gut sind und sowas können, dann tendieren sie, je länger sie zugelassen sind, wenn sie dann auch noch Fachanwalt sind, irgendwann natürlich dazu, möglichst wenig Pflichtverteidigung zu machen und möglichst viel Wahlverteidigung und möglichst viel und das zu machen. So, und das ist eine These. Das sind dann, dass das nicht funktionieren würde, wenn die Justiz sagt, ja, Herr Brunkowska, kein Problem, dann können wir uns jetzt hier halt Ihre 250 Beweisanträge angucken. Wir haben ja Zeit. Und auf der anderen Seite auch natürlich, wenn man Arme hat, dass man sich unter Umständen dann doch mal Zeit hat, mit jemandem zu befassen, bevor man ihn einfach irgendwo ins Gefängnis steckt oder ihm was aufbrummt. Das würde ich unterstützen. Ich finde nichts wichtiger, als mehr in die Justiz zu finanzieren von all seinen Thesen. Ja. Das finde ich sogar wichtiger als These 2, weil das natürlich so ist, dass Justiz komplett überlastet ist. So.
Ja,
nicht also mal Laura arbeitet für die Justiz.
Es gibt ein Buch, oh, ich weiß gerade nicht, wer der Autor ist. Du hast es aber, glaube ich, auch gelesen von dem Staatsanwalt, der mal sein Leben als Staatsanwalt, Robert.
Mein Jahr als Staatsanwalt,
genau, heißt das. Ja. Wo er auch ziemlich eindrücklich darstellt, so nach dem Motto, du kriegst nie deinen Schreibtisch leer und das wäre ja noch zu akzeptieren, aber das bedeutet dann auch, dass du nicht vielleicht 5 oder 10 Akten hast, sondern eher so, ich glaube, eher so 100. Und wenn man sich das vor Augen führt, und das betrifft ja nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch das Gericht, dann kann man sich vorstellen, wenn man so viele Akten auf dem Tisch hat, dass man dann im Zweifel vielleicht auch mal die ein oder eine andere Einstellung mehr macht oder das andere einfach schnell vom Tisch bekommen möchte. Genau, und hätten wir mehr Personal oder ja insbesondere mehr Personal in der Justiz, dann wäre einfach mehr Zeit für das einzelne Verfahren. Ich glaube, das würde den Verfahren gut tun.
Das Buch heißt Auf Bewährung, mein Jahr als Staatsanwalt, Robert Prag, DTV Verlag. Gibt es schon zum Zeitpunkt der Aufnahme für 5,19 Euro bei Minimops. Und das ist es auch wert. Also auch selbst wenn es neu kauft für 14,90 Euro. Es ist natürlich, Robert Prag, der schreibt das ganz schön, wie das halt ist, dieser Alltag, so ist es, dass man, also ihr müsst euch vorstellen, als junger Staatsanwalt, als junge Staatsanwältin ist es halt so, man sitzt an einem Resopal, das ist so ein Plastikschreibtisch, deswegen nennen sich die Leute auf Twitter übrigens Team Resopal, weil die
nicht so einen
schönen Ikea-Tisch haben wie ich.
Nein.
Ja? Also ich sitze an einem Ikea-Schreibtisch.
Ja.
Okay. Das ist, ob das viel besser ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall schöner. Und ich mein Schreibtisch, mein Putzmann war noch nicht ganz aufgeregt, weil ich den hochgefahren hatte. Also den kann man hoch runterfahren. Und der kam abends rein, so um 20 Uhr, als er da sauber macht und sagte, super, dass sie das hochfahren können, das wusste ich gar nicht so. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht dann noch, aber ob das jetzt besser ist als Team Resopal, man weiß es nicht. So,
ich muss das kurz googeln, wie das aussieht.
Ein Jahr lang.
Ich musste das kurz googeln, wie das aussieht.
Wie Resopal aussieht. Ja, deswegen Team Resopal.
Ah.
Ich habe aber auch nachfragen müssen. Das kommt übrigens auch im Buch vor, dass jemand an einem Resopal-Tisch sitzt. Okay. Ja,
also, ja, das erklärt
alles. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Auf Bewährung, das Buch, wo wir heute quasi bei Literaturtipps sind, das finde ich eigentlich nur spannend, dass er zeigt, also dass diese Erfahrung, da ist das jetzt, habe ich schon vor anderthalb Jahren oder so gelesen, wie er da halt vollgemüllt wird.
Genau.
Ne, wird. Ja. Also Staatsanwaltschaft heißt, wenn man anfängt, ne, wenn man irgendwann mal ganz großer, toller Staatsanwalt, dann wird das vielleicht immer noch mal ein bisschen spannender. Aber am Anfang heißt das halt Buchstabendezernat. Das heißt, man bekommt halt, also das, früher war das in vielen Staatsanwaltschaften so, es gab halt eine Staatsanwaltsstelle, die haben alle mit B gemacht, ne? Also wenn alle Brunkhorst sind halt auf den Tisch gelandet, ja? Mhm. Und alle Schneider sind halt auf dem Tisch für S gelandet. So, das heißt, also es kommen ein ganz nach Verfahren rein und die müssen halt irgendwie abgearbeitet werden. Und es wird, obwohl es immer weniger Straftaten gibt, das sagt uns die Kriminologie, werden die Verfahren grundsätzlich erstmal komplexer. Das ist aber auch klar, früher Wirtshausschlägerei, ja, drei Leute, die sich da geprügelt haben, die man vor Ort feststellen kann, zwei, die man noch später woanders erwischen kann, dann hat man diese fünf Leute, die packt man in die Akte und dann sagt man, dann vernimmt man ein paar Zeugen und dann kann das Ganze angeklagt werden oder nicht. Heute mache ich jetzt erstes mal Folgendes, ich sammle erstmal fünf Handys ein.
Ja.
Ne? Weil, so, und dann werte ich die fünf Handys aus. Und auf den Handys finde ich Sachen. Und diese Sachen machen es komplizierter. Also das ist so einer der Gründe, warum man alles komplexer wird und man kommt einfach nicht zum Atmen. Ob das jetzt als junger Strafverteidiger besser ist, dass wenn es ein bisschen läuft, man auch nur gegen die Akten ankämpft und ob das als junge Lehrerin besser ist oder als junge Verwaltungsrechtlerin, vielleicht ist es auch manchmal so, dass man die ersten Jahre in einem Job, wo es ein bisschen Verantwortung ist, halt so richtig absäuft.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich habe heute wieder eine Diskussion auf Twitter gesehen, wo sich Anwälte halb ernst damit überbieten versuchten, für wie wenig Gramm Marihuana Leute angeklagt wurden und nicht eingestellt. Mhm. Ich erlebe auch eine Menge Staatsanwälte, die absaufen und die das so als Kunst erklärt haben, nicht einzustellen, also, ne, und dann immer, und die saufen komplett ab und dann sitzen die halt auch am Samstag, so, ich sitze wie ein Anwalt am Samstag in der Behörde. Ja, Junge, vielleicht solltest du ja mal anfangen, irgendwie die kleinen Sachen einzustellen, ne?
Ja.
Also, man kann das auch so ein bisschen steuern. Das kommt noch dazu, was natürlich aber wieder dazu führt, um wieder auf die Steinke-These zurückzukommen. Wenn ich natürlich so überarbeitet bin, dass der Strafverteidiger dann sagt, ja, stell doch mehr ein, dann hast du natürlich im Zweifel Straftaten, die du nicht verfolgst, weil du überarbeitet bist. Ist halt schwierig, ne? Deswegen mehr Justiz, bin ich immer dabei.
Ja, ich denke, da sind wir alle dabei. So.
Geht übrigens auch fürs Zivilrecht. Ist unglaublich, wie lange Zivilverfahren brauchen, ne? Oder Verwaltungsrecht.
Ja. Zweite These ist, und ich werde kurz darstellen, was er dazu sagt, und dann kannst du sagen, ob du das genauso siehst. Also, zweite These ist Pflichtverteidiger für alle, weil, das wissen vielleicht auch nicht alle, du bekommst nicht in Deutschland grundsätzlich einen Pflichtverteidiger, sondern nur unter bestimmten Umständen. Daniel wird da bestimmt gleich nochmal was zu sagen. Und er sagt, ja, es müssten aber alle einen bekommen, auch wenn es sich nur um kleine Delikte handelt oder um kleine Vorwürfe, weil viele Angeklagte einfach nicht wissen, wie sie sich in so einer Hauptverhandlung verhalten sollen, dem Prozess nicht gewachsen sind und deswegen es sinnvoll wäre, einen Verteidiger, eine Verteidigerin an ihrer Seite zu haben.
Genau, also in allen anderen Rechtsbereichen gibt es etwas, das nennt sich Prozesskostenhilfe. Das heißt, wenn ich kein Geld habe, aber die Telekom verklagen muss, dann kann ich zu einem Anwalt gehen und sagen, ich mache das über PKH, Prozesskostenhilfe. Der freut sich dann, weil er dann noch einen Bruchteil des Geldes verdient. Aber es gibt erstmal irgendwie Geld
genau dafür,
dass man dann losmarschiert und der Staat springt dann erstmal ein, was den Teil der Anwaltskosten angeht. Im US-Recht, wer mal so eine S-Serie geguckt hat, ist, wenn da jemand verhaftet wird, wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, stellt ihn das Gericht ein.
Ja.
Das gilt in Deutschland nicht. Weil nicht die Frage, ob man sich einen leisten kann, die Entscheidung trifft, sondern die Frage, ob man einen braucht. Und ob man einen braucht, entscheidet sich nicht danach, ob man keine Ahnung hat und nicht zufällig Strafverteidiger ist. Auch ich würde mich nie selber verteidigen. Ja, sondern es entscheidet sich danach, wie hoch die, also nach so einem Katalog, Paragraph 140 Absatz 1 und 2 StPO. Und da stehen so Sachen drin, wer in Haft kommt, wer in Psychiatrie ist, wer sich und so weiter und so fort. Und dieser Katalog ist aber, um zurückzukommen zu der einfachen Wirtshausschlägerei, zum Beispiel gibt es das noch nicht. Und ich habe das regelmäßig, dass ich arme Mandanten habe, die dann erhebliche Probleme haben, auch nur die RVG, also Rechtsanwaltsvergütungsmindestgebühr, ja, zu bezahlen. Um mal das zu sagen, also man als Strafverteidiger mit einer kleinen Sache am Amtsgericht kommt man, wenn man da jemanden verteidigt, im Ermittlungsverfahren und in der im Hauptverfahren, also ein Tag vor Gericht, vorm Amtsgericht, kommt man locker auf 1.000 Euro brutto.
Mhm.
Ja, das klingt erstmal so, als wenn ich mir zum Tesla demnächst noch zwei Lambos kaufe. So ist es leider nicht, ne? Aber also
nur einer.
Wird man jetzt als Anwalt, genau, ist nur einer und der ist von Matchbox. So, also das ist, man muss, also das ist nicht der Fall, man wird nicht durch RVG-Gebühren, also durch, das sind die Mindestgebühren, dadurch wird man nicht der reiche, fette Anwalt, ne? Sondern dafür muss man halt schon mehr nehmen. Kann man auch, darf man auch, aber das können halt viele Leute alles nicht bezahlen, es scheitert halt schon im RVG. Und die sagen immer, ja, dann möchte ich jetzt gerne Prozesskostenhilfe machen und mein Spruch ist halt immer, das würde ich gern machen und dann erkläre ich das, dieser Spruch, ne, was ich jetzt erkläre ich dann nochmal ein bisschen anders. Und das ist genau das Problem, man kann in Teufels Küche kommen, ohne dass man einen Pflichtverteidiger haben soll, so, oder bekommt, so. Und das ist schon, das wäre schon okay, finde ich, ja. Pflichtverteidigung, vielleicht so ein paar Zahlen, ungefähr 80% der Pflichtverteidiger zahlt am Ende der Staat. Der Staat holt sich bei Verurteilten, versucht er das Geld sich immer zurückzuholen. Problem ist halt, naja, wenn du nichts hast und dich strafbar machst und verurteilt wirst,
ja,
dann hast du danach immer noch nichts. Ne? Ist ja nicht so, dass dadurch die Verurteilung, ja, sind sie mal verurteilt worden, dann kriegen sie jetzt mal einen ordentlichen Job oder irgendwelche psychische Hilfe oder gesundheitliche Hilfe oder organisatorische Hilfe, dass sie einen Job bekommen, sondern das ist hier die Sache. Ja, das wäre vielleicht, sinnvoll. Also hätte ich kein Problem mit.
Damit würdest du ja auch, also ich erinnere mich, dass du da kein Problem mit hättest, überrascht niemanden. Nein, ich finde das auch sehr sinnvoll. Ich meine mich an ein Beispiel in dem Buch zu erinnern, da ging es um eine hörgeschädigte Angeklagte, die sogar Anrecht gehabt hätte auf eine notwendige Verteidigung. Aber das Gericht hätte das beiordnen müssen, hat es nicht gemacht, aus welchem Grund auch immer. Und die Frau wusste aber auch nicht darum, dass ihr das zusteht. Auch das ist natürlich ein Problem.
Ja, natürlich. Und deswegen, das meinte ich, was das Justiz sich das vielleicht mal durchliest. Also Justiz bildet, es ist halt immer so eine Sache, die mich als Pflichtverteidiger, ich mache viel Pflicht. Ja, und ich werde das auch weitermachen, weil das immer ehrliches Geld ist, so eine Pflichtverteidigung. Und und ehrlich gesagt kann man sich das vielleicht auch nicht schon mit nach wenigen Jahren als Rechtsanwalt aussuchen. Ne? Und ich halte das auch nichts anderes. Wie gesagt, wenn man halt irgendwann mal so auf einen richtig grünen Zweig kommen will, dann muss man halt irgendwann mehr Wahlverteidigung machen. Und das ergibt sich auch mit, wenn Rechtsanwälte erstmal 20 Jahre im Geschäft sind, dann wird das natürlich immer mehr und wahrscheinlich vorher auch. Und so schlecht ist unsere Quote übrigens auch gar nicht, wie das vielleicht gerade klingt. Ich mache schon sehr, sehr viel Wahlverteidigung. Aber das trotzdem ist es halt ein Kampf manchmal um diese Pflichtverteidigung, weil ich habe das Gefühl auf Seiten der Richter und der Verwaltung, dass man zum Teil alles dagegen macht, als Pflichtverteidigung dazukommt. Und das lässt sich nur erklären, dadurch, dass man Verteidiger als Störfaktor versteht. Das wundert mich nicht, wenn ich mal mich reflektiere, wie ich da manchmal sitze. Und natürlich sorge ich dafür, dass manchmal Verfahren, die in 15 Minuten abgeschlossen oder 30 Minuten abgeschlossen werden könnten, dass die dann 3 Tage dauern. Das ist natürlich irgendwie für einen Richter, der überlastet ist, kein Fest. Aber ich mache das ja nicht für die, also bleiben wir beim Amtsgericht, ja, für die 300 Euro, die ich dann mehr verdiene, für dass ich nicht einen Tag dahin gehe, sondern 3 Tage, sondern ich mache das ja aus irgendeinem Grund, der in diesem Mandat liegt. Und zwar entweder, weil es eine Chance gibt, dass man milder oder nicht bestraft, oder weil der Mandant irgendwas möchte, was dort noch diskutiert oder bewiesen werden muss. So. Und es ist, also nehmen wir mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe mal eine Mandantin vertreten, die ist dann untersucht worden und die hat eine IQ gehabt von 70. So.
Mhm. Ja.
Was bedeutet ein IQ von 70? Von 70 bedeutet, dass du noch nicht, dass du lernbehindert bist, aber nicht, dass du einen Pflichtverteidiger bekommst, deswegen. IQ von 70 war in dem Fall so, wenn die aus dem Rand Hannovers zur Kanzlei im Zentrum Hannovers fahren konnte, dann hat sie lieber das Taxi genommen, weil es für sie so anstrengend war, weil das mit der Bahn so kompliziert ist.
Oh, krass.
So, das ist so ungefähr so, also, ne, ich möchte, es wird bestimmt Menschen geben, die mit einem IQ von 70, das ist ja auch immer eine komische Messmethode, sagen, das kriege ich aber noch hin, Bahn fahren. Ja, aber man hat schon erhebliche Einschränkungen. Wie eine solche Person ohne Anwalt vor Gericht auftreten können soll.
Ja.
Und sich mit 2 Prädikatsjuristen als Richterin und Staatsanwältin rumschlagen soll, ohne dass da einer dabei sitzt, der sagt, ganz kurz, der Stelle, das erzählst du mal nicht und vielleicht erzählst du nur das mal und oder du sagst gar nichts oder du verhältst dich jetzt dies oder ne oder du musst das zugeben oder
ja, genau, einfach auch mal erklären, wie was abläuft, ja.
So, genau. Und da sagt halt, naja, ersichtlich, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Da sagt Paragraph 140 Absatz 2. 70%, das heißt ja 70, ne, 70 IQ und 100 ist der Durchschnitt, 30 Punkte drunter reicht noch nicht dafür in Hannover. Ja, und in anderen.
Ja.
Und das, genau, das ist irre. Dass man, ich habe, also mittlerweile, da hat dann ja auch man auch Erfahrung, wir haben mittlerweile auch nochmal in der Kanzlei, weil wir jetzt auch zwei sehr junge Rechtsanwältinnen haben, also einen Rechtsanwalt und eine Rechtsanwältin, die im ersten Jahr da sind, die wir angestellt haben, da haben wir jetzt auch nochmal eine Liste gemacht von Sachen, die die Richter auch nicht anwenden. Da gehört zum Beispiel zu Ausländer, die abgeschoben werden könnten, wenn sie verurteilt werden. Ja, dazu gehören Leute, die unter Betreuung stehen. Das wissen Betreuerinnen und Betreuer nicht, ja. Also, wer unter Betreuung steht, kann nie, ist nicht, wenn du, gibt es die Möglichkeit, dass du nicht mehr entscheiden darfst selber über, über Behördenangelegenheiten. Also, mal kurz zum Amt gehen und sagen, ich melde mich um oder meinen Hartz IV beantrage ich um. Das geht nicht. Aber die Leute werden, obwohl das nicht vor Gericht steht, sollen sich aber bitte wegen 100 oder 50 Gramm Marihuana-Handel aus der eigenen Wohnung verteidigen, ja? Wo du denkst, Leute, der darf nicht mal seinen Hartz-IV-Antrag selber stellen, ja? Der darf, der darf nix, aber er darf sich selber verteidigen und da gibt's zum Beispiel Rechtsprechung zu, dass das natürlich ein Fall ist, ja? Und so bauen wir, da baut man über Jahre auch so ein bisschen Erfahrung auf, wen man da alles beihören lassen kann. Aber das ist halt trotzdem immer ein Kampf. Und nochmal, für Richterinnen und Staatsanwälte, die zuhören. Natürlich sind 1.000 Euro für viele Menschen viel Geld, aber wenn ich kriege ja die 1.000 Euro nicht direkt in meine Tasche und gehe damit in den Club, ja, wo ich dann die wieder ausgebe, sondern davon muss ich den ganzen Mist bezahlen und im Zweifel, wenn man eine Verhandlung ordentlich vorbereitet, auch wenn es so eine kleine Sache ist, dann sitze ich da 2 Stunden, dann muss ich dem Mandanten das 2 Stunden erzählen, dann muss ich mich nochmal 2 oder 3 Stunden um die ganzen Sachen kümmern, dann bin ich bei 8 Stunden, ja, 8 Stunden, da habe ich noch keine Akquise betrieben und dann sind das 125 Euro die Stunde, brutto, wohlgemerkt, netto sind das dann irgendwie 100 Euro die Stunde, davon habe ich, dann ist es gar nicht, 100 Euro die Stunde ist gar nicht so viel, wenn man ein Büro zahlen muss, ein Auto zahlen muss, Versicherung zahlen muss, Personal zahlen muss, ne, dann ist dann nämlich 100 Euro echt Käse, so, und dass man auf 100 Euro kommt, schafft man auch nur am Amtsgericht die Stunde, wenn ich am Landgericht sitze, 10 Tage, und dann wird das ganz schnell, also dann kriegt man so Terminsgebühren und dann wird es ganz schnell ganz, ganz scheiße, dann komme ich auf 30 Euro oder so die Stunde. Ja. Und davon kann man keine Selbstständigkeit betreiben. So vielleicht erstmal dazu. Also ja, gebt mehr Pflichtverteidigung raus. Ich würde einfach sagen, es ist ja wie folgt, ich finde nicht jedes Mal, wenn die Polizei in ein Ermittlungsverfahren rausballert, gibt Pflichtverteidigung.
Zu.
Aber, ja?
Ja,
Punkt. Ich wollte was sagen. Ach so, ja, dann machen wir erst Punkt 3, dann sage ich gleich, wie ich das sehen würde.
Genau.
Wenn man es allen gibt, ja.
Genau, also das ist nämlich der nächste Punkt, der in dem Buch steht oder was eine These ist, und zwar, dass es die Pflichtverteidigung auch schon im Ermittlungsverfahren geben sollte. Und dann kann Daniel jetzt direkt anschließen.
Genau, also im Ermittlungsverfahren, so fängt ja das Strafverfahren an, Ermittlungsverfahren, dann Entscheidung, Anklageerhebung oder nicht. Gibt noch ein paar Alternativen zur Anklageerhebung. Und ich finde, wenn der Beschuldigte vernommen werden soll, dann, das ist jetzt auch schon so, wenn diese 140 SCPO zielen, dann muss er einen Anwalt bekommen. Auch das ist ein Kampf, nach wie vor, obwohl es das die Rechtslage ist. Das heißt, wenn Laura jetzt beschuldigt wird, eines Verbrechens zum Beispiel, Laura soll einen gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug begangen haben, das müsste ein Verbrechen sein. Ja, oder anders, Laura soll jemanden umgebracht haben. Ne? Machen wir so ein bisschen unrealistisch,
ganz dass ich
irgendjemand direkt schlecht finde. Genau, gar nicht. Genau. Also Laura soll in heimtückisch und mit niedrigen Beweggründen ihren Behördenchef von hinten auf dem Parkplatz erschossen haben. Ja, so. Und jetzt würden wir mal Laura mal besprechen, dann kann Laura sagen, ich nehme euch da meine Pflichtverteidigung. Dann muss er sofort beigeordnet werden, bevor man Laura vernimmt. Ja, weiß ich gar nicht, ob es ein Behördenchef oder Behördenchefin ist, musst du aber auch nicht sagen. So, also, das wäre eine Möglichkeit, ne? Dann ab dem Moment, und da muss man auch schon drum kämpfen. Also, ich habe jetzt Verfahren, wo Leute eine Durchsuchung in der Wohnung hatten, ein halbes Jahr ermittelt wurde, dann angeklagt wurde, dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis jetzt die Hauptverhandlung war. Und ich sitze der Hauptfahrer und sage, ich möchte jetzt beigeordnet werden und ich möchte, also endlich, ja, ich habe mich natürlich die ganze Zeit um den Mandanten gekümmert und ich möchte, dass die Beiordnung sich auch auf das Ermittlungsverfahren erstreckt. Und dann gucken dann alle ganz schräg an, weil dann verdient man nochmal 150 Euro mehr, ja. Und man hat ja im Ermittlungsverfahren auch schon was gemacht. Ja, haben sie das dann damals beantragt? Ja, ja, warum ist denn, bin ich ein Jahr lang nicht beantragt, nicht beigeordnet worden, ne? Das ist die Sache. Das Buch macht an der Stelle, finde ich, zwei Fehler, aber vielleicht willst du nochmal was sagen. Du wirst wahrscheinlich auch sagen, Ermittlungsverfahren geil. Nee, oder findest du es schlecht?
Gute Frage. Red erstmal weiter. Ich lausche mal Sachen, deine Argumentation.
Genau. Zwei Sachen, die im Buch, glaube ich, falsch dargestellt wurden. Das eine ist, da wird jemand verhaftet und von Berlin nach Bayern verschubt. Und zwar, weil es in Bayern einen Haftbefehl gibt. Das ist relativ typisch und ich habe auch das Problem gerne mit Bayern. Man begeht in Bayern, also auch aus Hannover-Sicht, man begeht in Bayern irgendwelche Straftaten, dann ist man weg.
Lass
und
dann das macht
in Bayern Folgendes, wirklich? Zack, erstmal Haftbefehl. Ne? Das geht auch andersrum. Ja. Man kann auch von Bayern nach Hannover gebracht werden und nach Berlin. So, aber die Bayern sind da ganz besonders schnell. So, jetzt ist ja folgendes Problem, der zuständige Richter, die zuständige Staatsanwältin sitzen in Bayern.
Ja.
Der Beschuldigte ist aber von der Polizei aufgesammelt worden im Norden irgendwo. Was macht man denn jetzt? Und die Lösung ist die folgende, man zerrt den zu einer Richterin oder einen Richter, der kriegt per Fax ausschließlich den Haftbefehl, nicht die Akte, nur den Haftbefehl und liest jetzt in Hannover dem Beschuldigten das vor und sagt, ich kann Ihnen auch nicht mehr zu sagen, ich schicke Sie jetzt nach Bayern, das müssen Sie in Bayern klären. Jetzt würde man sagen, naja, das, und so ist das im Buch übrigens auch dargestellt, das dauert ein paar Tage, TM, dass man dann von Hannover nach Bayern kommt. Sage ich, stimmt nicht. So, und da kriegt man keinen Anwalt und versteht gar nichts, ja. Und da ist auch ein schönes Beispiel, dass der Richter sich auch so ausdrückt, dass der Angeklagte, der Beschuldigte auch gar nicht nach dem Richter fragt. Und da gibt es mittlerweile eine Reform des Rechts, das ist noch aus europäischen also Recht der Europäischen Union hat das eingefordert und jetzt ist vor anderthalb Jahren umgesetzt worden oder vor zwei in Deutschland, dass man jetzt auch für diesen Termin mit der diesem Verlesen schon einen Pflichtverteidiger oder eine Pflichtverteidigerin braucht. Da werden dann gern, da kommt ein Begriff, der nicht so gern gehört wird, aber den es wohl gibt, Gerichtshuren, also Leute, die auch keinen Ärger machen und immer wieder beigeordnet werden als Verteidiger, sind übrigens
auch da kommen wir gleich noch zu.
Genau. hingeschickt und dann können die aber zumindest mal mit dem Beschuldigten reden und das erklären und dann werden die Leute verschubt, also mit dem Gefangenentransport der deutschen Gefängnisse von Bayern, von Hannover oder von Berlin nach Bayern verfrachtet. Und das dauert nicht Tage, sondern im Zweifel Wochen. Also ich hatte mal einen Afrikaner, um ihn nicht irgendwie zu machen, bleibe ich jetzt mal dabei. Ich weiß, dass Afrika aus mehreren Ländern besteht, aber es ist ein Afrikaner. Und der hatte einen Namen, der in dem Bereich aus Afrika ungefähr Martin Müller war. So.
Ja.
Und Martin Müller aus Afrika wurde jetzt in Hannover verhaftet und nach Bayern gebracht, wegen einer Straftat gegen Martin Müller. Martin Müller wurde dann von Bayern nochmal nach Hannover gebracht, weil man in Hannover eine weitere Straftat gegen Martin Müller hatte und jetzt gegen Martin Müller hier den Haftbefehl verkünden wollte, in der hannoverschen Sache. Martin Müller wurde da vorgeführt und sagte, ich bin aber gar nicht Martin Müller der, sondern ich bin Martin Müller der. Oh, dann bringen wir sie zurück nach Bayern. Er war also, ist in Hannover verhaftet worden, hat hier übrigens einen Pflichtverteidiger bekommen, ist nach Bayern gekommen, ist das erste Mal zwei Wochen unterwegs gewesen. In Bayern ist er wieder in den Transport gegangen nach ein paar Wochen, ist nach Hannover gekommen, zwei Wochen unterwegs und ist dann nochmal zurück. War also insgesamt sechs Wochen auf Transport. Okay, mittlerweile hat sich die Familie bei mir gemeldet und gesagt, hallo, wir sind die Familie Müller, was ist eigentlich mit dem guten Martin? Und ich habe Martin Müller dann in Bayern besucht, gesagt, Mensch Martin, was ist denn los? Und er sagt, ja, ich heiße ja auch Martin Müller, aber guck mal, ich bin nicht der Martin Müller, der im Haftbefehl steht. Ich bin ein ganz anderer Martin Müller. Ich will das meinem Anwalt sagen, der kommt aber nicht, Klammer auf, dass ja der Pflichtverteidiger in Hannover sitzt, ja. So. Und dann bin ich nochmal mit zu Martin nach Bayern gefahren, bin zu einem Richter gegangen und habe gesagt, sie haben hier den falschen Martin Müller. Das hat anderthalb Stunden Diskussion, dann hat man die Polizisten dazu, das war so ein Dorfgericht, total niedlich, in so einem alten Schloss. Dann kam haben die gesagt, da müssen wir mal alle anrufen, ne? Also nichts gegen die bayerische Justiz, die haben manchmal nicht alle Latten am Zaun, aber da waren sie wirklich innovativ. Haben alle angerufen, dann kam irgendwann der Staatsanwalt an, die sind der falsche Martin Müller. Ja, da müssen wir mal den Polizisten anrufen. Dann wurde noch der Ermittlungsführer, der war auch nur drei Häuser weiter, und dann saß man da als ja, sind ja der falsche Martin Müller, sag ich ja, Haftbefehl aufheben. Nee, haben sie nur außer Verzug gesetzt, war dann auch okay, weil gab es so Restzweifel. Und dann bin ich mit Martin Müller zurück nach Hannover gefahren. Ja, aber der hieß halt Martin Müller, wie gesagt, jetzt die Afrikanisierte eines bestimmten Landes. War dann auch so, dass ich so einen Wikipedia-Artikel aus dem englischen Wikipedia mit habe und gesagt, gucken Sie mal, hier haben Sie nur bei Wikipedia 20 weitere Martin Müllers. Ja, so, ja. Ein sehr bevölkerungsreiches Land. Unter anderem übrigens, deswegen habe ich Martin Müller genommen, auch einen, zwei Nationalspieler aus deren Fußballmannschaft oder Cricket. So, also hießen zweimal, so, also das war alles ganz wild. Aber das zeigt halt diesen Wahnsinn. Man kriegt zwar über den Pflichtverteidiger, das funktioniert aber nicht. Und diese Verschubung nach Bayern dauert halt ab Hannover 2 Wochen oder 10 Tage und nicht nur ein paar Tage. Also das ist tatsächlich die schlimmste Sache, die einem passieren kann in Deutschland, ist Psychiatrie und da nicht rauskommen. Aber die zweitschlimmste Sache ist, in Kiel verhaftet werden für eine Sache, die in Passau stattfindet. Dann ist man nämlich wahrscheinlich 4 Wochen oder 3 Wochen unterwegs. Und wenn man in der Zeit nicht einen Anwalt hat, der alle Hebel umlegt, dann, weil das ist alles möglich, ne? Also man kann dann noch was machen. Aber wenn man dann Anwalt hat, der sagt, ja, kümmert sich der Pflichtverteidiger in Passau drum, viel Spaß. Dann hat man nämlich erstmal einen Pflichtverteidiger aus Passau, könnte ein Problem sein. Und zweitens, also, das ist noch eine andere Geschichte. Und zweitens ist man halt erstmal 3 Wochen oder so im Transport. Und das heißt halt, man wird gefahren, liegt dann auf irgendwelchen komischen abgegrenzten Transporthäusern und fährt dann halt weiter, weiter, weiter. Und in der Zeit passiert gar nichts. Und niemand holt einen raus. Ne? Also das ist echt gefährlich.
Was ich mich gefragt habe, würde man nicht auch schon, wenn man Pflichtverteidiger schon Ermittlungsverfahren beiordnet, nicht viel mehr Sachen vielleicht auch schon vorher vom Tisch kriegen?
Ja, natürlich. Also Martin Müller wäre jetzt schon in Bayern verurteilt worden.
Also unabhängig auch von Haftbefehlsgeschichten, aber auch relativ kleine Sachen, dass man das halt vorher schon mal, geht mir ja gar nicht drum, dass alles eingestellt wird, aber es gibt ja nun mal Dinge, wo es sinnvoll ist, dass da einfach mal jemand sagt, hey, Staatsanwaltschaft, muss doch wirklich nicht sein.
Ich habe gerade eine Sache abgeschlossen, da erinnere ich mich ganz gut dran, kommt der Mandant und sagt, ja, ich muss morgen zur Polizei. Sag ich, ja, warum müssen Sie denn zur Polizei? Ja, die zeigt mir eine Vorladung und sagt, ich muss dahin. Guck auf den, ja, sag, und müssen wir gucken, ne? Ja, er hätte kein Geld und bla bla, und, aber das ist ja keine Sache der Pflichtverteidigung. Ich gucke mir die Vorladung an, steht da Vergewaltigung. So.
Ja.
Und ich so, ja, da kriegen Sie doch auch mal Pflichtverteidiger, so, alles in Ordnung, ne?
Ja.
So, gibt jemand, der mich bezahlt? Was ist denn das Problem? Ja, die Polizistin hat gesagt, in dem Fall nicht.
Ja, geil.
Er müsse kommen. Ich so, ja, vielen Dank. Und dann habe ich die Polizistin angerufen, die natürlich, nein, das hat sie nie gesagt, aber ich glaube ihm das, dass er das, also, weil ich das hoch aufhöre, das ist zum Beispiel eine Sache.
Ja.
Ja. Also, ich finde, dass man zum Beispiel dafür, auch dafür sorgen müsste, dass jemand unterschreibt, ich will keinen kostenlosen Anwalt, Unterschrift.
Genau.
Bevor man jemand zu einem Verbrechen als Polizist vernehmen darf oder als Polizistin. Weil die Polizei hat halt ihre Tricks, und an der Stelle wäre es halt so gewesen, war eine Vergewaltigung, das war 5 Jahre her, er hat sich an nichts erinnert, Klammer auf, weil am Ende das Gericht auch festgestellt hat, niemand konnte sich an irgendwas erinnern. Die Ex-Freundin hatte eine Erinnerung. Und nachdem mein Mandant das erste Mal gesagt hat, irgendwas gesagt hat, wurde diese Erinnerung immer wieder angepasst. Mag sein, dass mein Mandant was gemacht hat, mag auch nicht so gewesen sein, aber wenn der da hingegangen wäre, die Polizistin hätte ihr was erzählt und dann hin und her, und dann wären, das habe ich häufig dann in Akten, dass die so abwechselnd vernommen werden, und am Ende hat man dann halt ganz viele Vorwürfe, wo am Anfang einer, aber man fragt sich, warum das eigentlich so, weil man dann einfach noch mehr Ideen entwickelt hat. Jetzt gibt's Leute, die sagen, solche Situationen gibt's nicht, ich erlebe sie leider. So, also, das ist ja die erste Sache, ne? Also, wenn die Leute nicht zur Polizei gehen, sondern einfach nur einen Anwalt hätten, der 5 Euro dafür kriegt, dass die Leute bei mir anrufen, ich sage, hallo, ich bin die Kosten- oder die fast kostenfreie Anwaltshotline. Reden Sie nicht mit der Polizei. Die wichtigste Regel, reden Sie einfach nicht mit der Polizei. Egal, was Sie sagen, reden Sie nicht mit der Polizei. Allein damit würde man wahrscheinlich ein Drittel der Verfahren kaputt machen.
Ja.
Ja? Deswegen sagen wir das ja. So, ob das was gewesen ist oder nicht, einfach nicht mit der Polizei reden.
Ja.
Und die Leute glauben immer, sie müssen zur Polizei, sie müssen mit der Polizei reden, sie müssen das erklären. Das würde schon reichen.
Fischer fragt, jetzt kommen wir mal, also nicht Thomas Fischer, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, jetzt aktuell bei LTO schreibt er, ne? Ab und zu. Mhm. Hat mal beim Spiegel eine Kolumne gehabt, jetzt schreibt er bei LTO, bei Legal Tribune Online. Und jetzt kommen wir mal auf Thomas Fischer kurz zu sprechen, weil Thomas Fischer dieses Buch ein Stück weit rezensiert hat und nicht zu jedem Punkt, deswegen kommt er nur an 1-2 Punkten hier zu Wort. Aber Thomas Fischer fragt, wer soll das zahlen? Bei circa 7 Millionen Beschuldigten pro Jahr.
Ja, ich rechne ganz kurz mal was. Wie viel sind denn 7 Millionen mal 1000? Das müsste man im Kopf rechnen. Sind das 7 Milliarden?
Das könnte sein. Ja,
es werden halt, also wenn man davon ausgeht, dass jede Pflichtverteidigung im Schnitt 1000 Euro kostet, es sind eher weniger, ne, also wenn man, sind wahrscheinlich eher 500 Euro, wenn man es halt im Ermittlungsverfahren schon kaputt kriegt, oder eher 800 Euro. Ja, dann werden, also davon gehen am besten 20%, weil es Mehrwertsteuer ist, sogar ein Staat. Ja, es kostet halt, Rechtsstaat kostet halt was, ne? Und wenn es 5 Milliarden, also die Frage ist, werden, ist ein Rechtsstaat 5 Milliarden Euro wert?
Ja.
So. Es werden ja trotzdem nicht alle machen. Das ist die erste Sache. Selbst wenn es 1 Milliarde Euro ist, dann ist es halt sehr viel Geld. Ich habe da kein Problem mit, weil ich einen Teil dieses Geldes einsammeln würde. Ich habe aber auch kein Problem damit, weil es Länder gibt, wo das passiert. Jetzt kann ich, ne, also der gute Ronen, ich weiß gar nicht, wie spricht man das denn aus?
Bohnen.
Ronen.
Würde ich sagen.
Der Bucerius Losco war. Das ist übrigens auch ganz spannend, ne? Der Ronen, der über Klassenjustiz schreibt.
Du sollst jetzt hier kein Shaming betreiben.
War an der Bucerius Law School. Die konnten sich meine Eltern oder ich nicht leisten, als ich angefangen habe, Jura zu studieren. Ich suche es gerade. Aber der hat irgendwo so ein schickes Bildchen da in seinen Dings reinmachen lassen, in seinen Büchlein reinmachen lassen.
Was jetzt auch nicht helfen würde, wenn du es jetzt zeigen würdest, weil es kann niemand
sehen. Nee, weil da hätte ich aufzählen können, dass die allermeisten Staaten in Europa das übrigens hinkriegen.
Ja, ne? Das stimmt allerdings.
Also man könnte es zuerst mal mit Prozesskostenhilfe machen. Prozesskostenhilfe funktioniert wie folgt. Die nächsten 3 Jahre, wenn ich in den nächsten 3 Jahren irgendwie an Geld komme, dann muss ich das zurückzahlen. Ne? Also wenn ich einen Mandant habe, der arbeitslos ist, deswegen Prozesskostenhilfe kriege und drei Tage später kriegt der einen Job, dann holt sich der Staat das bis zum letzten Cent wieder.
Genau.
Wäre jetzt nicht mein Problem. Ja. Warum solltest du den Pflichtverteidiger von vor einem Jahr nicht bezahlen im Nachhinein? Ich glaube, ist eine Frage, also es würde einfach auch für zu weniger Verfahren führen, ja?
Ja.
Und wo ich zu ansetzen wollte, man könnte ja auch Folgendes machen. Man könnte sagen, also der Beschuldigte ist zu vernehmen. Der Beschuldigte wäre ja aber nicht zu vernehmen, wenn man das Verfahren sowieso einstellt, ne? Also wenn Laura zur Polizei geht und sagt, es ist wie folgt, ich habe es heute Nacht gespürt, Daniel hat versucht, mich tot zu beten. Und der saß bei sich zu Hause im Bett und hat gesagt, lieber Gott, bring jetzt endlich die Eule um. Ja, es reicht. Und das habe ich ganz genau gespürt. Ich habe es gemerkt in meinem Herzen. Ja.
Ja.
Dann ist die Frage, ob man Laura mal einen kostenlosen Besuch vom psychiatrischen Notdienst der Region Hannover gönnen lässt oder beiwachsen lässt. Aber man muss jetzt nicht mich anschreiben, Herr Brunkhorst, also es ist wie folgt, versuchter Mord. Wir würden Sie da gerne mal vernehmen, brauchen Sie einen Pflichtverteidiger, ja? Also, das ist jetzt ins Absurde, aber es gibt ja viele Vorwürfe, wo man die Beschuldigten gar nicht fragt. Ja, also, oder auch nicht fragen braucht, ja? Weil, wenn das eh Käse ist, dann kann man das auch einstellen. Da wäre die Frage, wie viel dieser 7 Millionen? Kann man sich mal fragen, ich werde mit 1 Gramm Marihuana erwischt, noch ist das strafbar, ja? Muss man mich dazu groß wegfällt. Anhören? Ja. Oder könnte man einfach sagen, 1 Gramm, liebe Staatsanwaltschaft, wir hören sofort auf zu ermitteln, als Polizei, bitte stellt das ein und dann wird das sofort entschieden. Ich schreibe den gar nicht an, der kriegt nur einen Zettel, wir haben das Verfahren eingestellt. Er wird nicht mehr angehört, weil, was soll er denn sagen? Bitte bestraft mich, ich hatte 1 Gramm. Ja, nein, das interessiert den gar nicht und dann brauche ich auch keinen Verteidiger. Und dann kriegt man vielleicht auch bestimmte Scheiße weg. Diese ganzen Beleidigungssachen im persönlichen Umfeld, wenn Laura mich jetzt zu blöder Pimmelkopf nennt, ja, dann, warum muss ich sie denn da anzeigen privat, ja? Oder Laura's scheiß Baum wächst auf meine Seite, wir stehen beide am Gartenzaun und sie sagt, bah, du Pimmelkopf, mein Baum darf da irgendwie so, was die Leute so alles anzeigen, ne?
Ja,
so,
ja,
meine, ja. So, also, wenn man das halt einmal aufräumen würde, dann gäbe es halt auch ein paar weniger, da muss ich doch Herrn Brunkhorst nicht anschreiben wie ein Pimmelkopf, sondern schreibe ich einfach, ja, sehr geehrte, hallo Laura, danke für deine Strafanzeige, bitte Privatklageweg, lass mich damit in Ruhe. So, also das ist halt die Frage, ob man Mandanten bei jedem Mist anhören muss, wenn man sie anhören muss. Dann kann man einfach, da muss es einen Anwalt geben aus meiner Sicht. Wenn man aber von vornherein klar ist, dass man das eh einstellt, egal was der Beschuldigte sagt, ja. Solche Fälle gibt's ganz, ganz viele. Es sei denn, der sagt, ich wollte dich nicht beleidigen, ich wollte ihn umbringen oder gut, dass sie nur das 1 Gramm gefunden hatten, die 10 Kilo, die ich noch dabei hatte, haben sie zum Glück nicht gesehen. Ne? Also
schade.
Aber das würde man alles am Ende eh einstellen und dann stellt man es einfach direkt ein, schickt beiden Seiten hier eingestellt und wenn ich das nicht schicke, dann muss halt einen Pflichtverteidiger geben. So.
Ja. Okay.
Da gibt's ja auch genug Pflichtverteidiger, die der Justiz auch keine Mühen machen. Deswegen geht das schon.
Da kommen wir jetzt zu. Was für eine schöne Überleitung. Die nächste These. Armen Anwälte so unabhängig machen wie reichen Anwälte. Was steckt dahinter? RichterInnen sollen sich PflichtverteidigerInnen nicht aussuchen dürfen. Stand jetzt dürfen sie das. Daniel, wie kann denn das sein?
Das ist ganz
einfach. Funktioniert das in der Praxis?
Es gibt Wahlpflicht und es gibt Pflichtpflichtverteidiger. In der Praxis funktioniert das in, ich glaube, ungefähr 80-90% der Fällen wie folgt. Die bekommen Post und suchen sich direkt den Anwalt oder sie kennen schon einen Anwalt oder irgendwo fällt es irgendjemand auf, Mensch, könnte es auch eine Pflichtverteidigung sein. Und dann schreibt das Gericht den Beschuldigten oder die Angeklagte oder Angeschuldigte an und sagt, ich werde Ihnen einen Pflichtverteidiger beiordnen müssen. Bitte innerhalb von, in Hannover ist es eigentlich immer 7 Tage, bitte innerhalb von 7 Tagen bei mir mal melden, sonst stimme ich ein. So. Mhm. Und 80-90% der Leute sagen dann hier, das soll Herr Brunkhorst oder wer auch immer sein. So, alles gut, kann man, dann ist alles genau so, wie es sein soll, weil jetzt ist es so, dass die Leute halt den Anwalt haben, den sie wollen, und dann kriegen sie halt entweder total den super guten oder total die super schlechte oder was dazwischen. Das ist aber, wie immer, wenn man zum Anwalt oder zur Anwältin geht, dein Problem. Es bleibt jetzt aber übrig, dieser Prozentanteil von 20%, 15-20%, die sich nicht zurückmelden oder die keinen Anwalt kennen und auch keinen suchen dann und keinen benennen. Und da dürfen das die Richterinnen und Richter selber machen, weil in Deutschland ist die Organisation richterliche Unabhängigkeit.
Ja.
Und es gibt dort verschiedene Systeme, wie das gemacht werden können. Das können sich die Richter frei aussuchen. Und die Beobachtung, die viele Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidiger machen, und in dem Buch gibt es dafür auch ein paar Beispiele, es gibt Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, deren Trick läuft wie folgt. Kennenlernen des Mandanten auf dem Flur vor der Verhandlung. Da sagen sie, gestehen mal lieber, sonst ist die Richterin böse und das dauert hier alles und wir haben alle keine Zeit.
Ja.
Reingehen, auf die Schulter klopfen beim Verurteilen, sich ansonsten aus der Diskussion raushalten und am Ende nochmal mildes Urteil beantragen. Ja?
Schön.
So, das ist natürlich super effektiv. Ja. Wenn ich das machen würde, muss man sich überlegen. Also ich habe gesagt, ich verdiene, bin ich meistens im Ermittlungsverfahren noch nicht an, aber ich gehe mal davon, 800 Euro verdiene ich damit. Mhm. Ich gehe zu Gericht, treffe den 10 Minuten vorher, schreibe den vorher einen Brief, alles super schnell. Dann sitze ich da, ich sitze auch keine 4 Stunden da, sondern ich sitze ja anderthalb oder nur eine da, weil es ja schnell geht, weil ich verzögere das ja auch nicht. Und dann bin ich weg. So, das heißt, ich habe nachher für 2 Stunden das verdient, was ich sonst in 10 Stunden verdient hätte. Und die Richterin, der Richter sagt, ach, das war super, Herr Brunkhorst war da. Und das ist geflutscht. Ja, ich musste den gar nicht mehr überreden, dass der so, außer, der Herr Brunkhorst hat mir gesagt, dass er sie in Klammer auf, manchmal muss ich meine Mandanten auch überreden, dass sie es zugeben. Aber auch nur in den Situationen, wo es wirklich nichts anderes gibt als Verteidigungsmöglichkeit, als sich ins Schwert zu stürzen und zu sagen, bitte tötet mich nicht. Ja, so, ja. Das gibt's ja auch, aber das sind die wenigsten Situationen. Und das beobachten, und das ist einfach so, dass Verteidiger, und da gehöre ich zu, beobachten, dass es Leute gibt, die immer wieder, ne, manchmal hat man die ja neben sich sitzen. Ja, weil entweder kommen die Mandanten dann doch nochmal kurz vor der Verhandlung und sagen sie, Bunker, sie müssen mich retten, oder ich verteidige einen in dieser, sitzen 3 Angeklagte, 2 melden sich zurück und einer nicht. Und man beobachtet halt bestimmte Rechtsanwälte und Rechtsanwälte, die immer wieder beigeordnet werden, ohne dass man sich das erklären kann. Die sieht man nicht auf einer Fortbildung, die haben keinen Fachanwalt. Klammer auf, Fachanwalt muss man ja auch nicht haben, man kann ja auch so gut sein, aber man sollte sich vielleicht ab und zu vorbilden. Die sitzen da halt in die Schnauze, sind telefonisch nicht zu erreichen, die Mandanten, wenn sie zu einem kommen, sagen, haben sie nicht. Und werden jedes Mal, weil das ist jetzt nämlich noch die zweite Sache, die richtig dramatisch ist, wo die Quote aufhöre, jedes Mal beigeordnet und auch für Sachen, wo man sagt, ey, da sollte man sich wirklich aber auch warm anziehen bei sowas, weil die andere Situation ist ja nicht, ich sitze zu Hause und kann mir in Ruhe einen Anwalt googeln, sondern die andere Situation ist, hallo, guten Morgen, Sie sind gerade verhaftet worden und ich stecke Sie jetzt ins Gefängnis, kennen Sie einen Anwalt? Nö, ja, hier ist eine Liste, würde ich einen aussuchen? Weiß ich nicht, können Sie einen aussuchen? Ja, gar kein Problem. Den ich immer aussuche, der macht nämlich keinen Ärger. So, und ja. Das ist die Situation von Leuten, die unvorbereitet verhaftet werden. Es gibt ja Leute, die begehen die Straftat, fahren zum Anwalt, lassen sich dann verhaften und sind dann ordentlich verteidigt. Es gibt halt aber auch viele Leute, die einfach Straftaten oder vermeintlich Straftaten begangen haben, aus Jux und Dönerei. So, und da ist die Quote viel höher, das sind mehr als die Hälfte. Und da ist halt die Frage, wen ordnen die bei? Wenn man mich beiordnet, nerv ich natürlich. Weil das Erste, was ich mache, ist, ich sage Haftprüfung, das heißt, die Richterin hat einen zweiten Termin und da diskutiere ich dann 2 Stunden, wenn die Pech haben, mit denen rum, ob man meinen Mandanten wirklich einsperren muss. Und es gibt einfach Rechtsanwälte in Hannover, die werden immer wieder beigeordnet. Die machen das auch. Und es gibt Rechtsanwälte in Hannover, die werden immer wieder beigeordnet. Die wissen nicht, wie man Haftprüfung schreibt, weil sonst würden sie nicht mal, oder sie sagen, sie bringt nichts. Aber dass sie nichts bringt, kann ich auch jetzt wissen, wenn ich es versucht habe. Und ich habe schon in absurden Situationen Leute rausgekriegt. So. Also das ist halt genau die Sache. Und das möchte der Gute verändern. Dass das nicht mehr die Richter machen. Weil die, weil der Verdacht halt ist, dass ich Leute nehme, die ich nett finde, und ich finde vielleicht Leute nicht nett, die für die Beschuldigten kämpfen. Oder ich, oder ich suche sogar gezielt Leute aus, die weniger Arbeit machen. Muss ich ja auch, weil ich überlastet bin.
Genau, also das ist ja in der, naja, ich will nicht sagen, nicht, nicht verwerflich, aber dass sowas passiert, kann ich ja sogar in Teilen nachvollziehen, wenn ich überlastet bin. Dass ich mir dann schon auch überlege, okay, mit dem Anwalt, der Anwältin hatte ich schon mal ein echt ätzendes Verfahren, ordne ich mir nicht bei.
Genau. Kurze Sache, es gibt Richterinnen und Richter auch in Hannover oder Hildesheim, wo ich, denen ich häufiger zu tun habe, die sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben. Also das gibt auch nur das Gegenteil, ja? Die nehmen nur, ne, manchmal nervt mich das, weil die nur erfahrene Kollegen beiordnen, die dann auch wirklich was machen. Oder sie losen das aus. Die haben einfach, die schreiben einfach alle Namen, oder es gibt so eine Liste, wo alles das machen. Also es gibt verschiedenste Variationen. Es gibt halt Leute, die aber lange, lange davon leben, dass sie halt immer wieder beigeordnet werden. Das mag auch manchmal so sein, dass ich das auch nicht verstehe, die Gründe, ja. Aber also ich hab dann schon so Pflichtverteidiger gehabt, wo man dann ins Spiel gekommen ist und da hatte die Familie vom Verhafteten schon Unterlagen zum Pflichtverteidiger gebracht, die dann irgendwas beweisen sollten. Und dann habe ich den angeschrieben und gesagt, du, ich bin jetzt Wahlverteidiger, du kümmerst dich nicht, schick mir mal die Unterlagen oder eine Kopie. Hier ist übrigens nochmal ein Auftrag und eine Vollmacht vom Mandanten, dass das so passieren soll, weil du besuchst ihn ja auch nicht in Haft. Und dann meldet er sich ein Vierteljahr nicht. Mhm. So, und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, Freund, hast du so viel zu tun? Dann schick doch mal deine Mitarbeiter. Oder auch Kanzleien, das ist dann ja auch noch eine Frage von Optimierung. Wenn das immer so passiert, dass ich immer von irgendwem beigeordnet werde, brauche ich eigentlich auch keine richtige Kanzlei. Dann nehme ich irgendwo ein kleines Zimmerchen. Ich brauche keine Mitarbeiter. Ja, ist ja so. Ne? Das ist also, wenn man das wirtschaftlich durchoptimiert, da muss man nicht, wie ich, 5 Studenten und noch Festangestellte und weiß der Teufel einstellen, die einen da irgendwas mit organisieren und tun und machen. Brauchst du alles nicht. Weil wenn ich da immer nur hingehe und sage, gesteh mal lieber, sonst kommst du aber lange ins Gefängnis. Schönen Tag noch. Brauche keine schicke Kanzlei, um irgendwie zu überzeugen, weil die Mandanten kommen ja sowieso. Also das hat ganz, ganz, finde ich, schlimme Auswirkungen auf die Verteidigung von Menschen. Also es gibt, aber nochmal, es gibt Richter und Richter, die sich wirklich total viel Gedanken machen. Auch total viel Gedanken. Das ist halt auch nochmal für diese ganzen Punkte. Das ist alles nicht schlimm, wenn die Justiz sich wirklich viel kümmert. Ja.
Ja.
Und es gibt Leute, die das alles als Richterin und Richter aus. Aber da kannst du dich halt nicht drauf verlassen, bevor du kommst. Auch wenn ich jetzt schon so viel rede, eine Sache noch. Es gibt 2 Beispiele in diesem Buch.
Und sind da ja sieht man dran, dass er.
Genau, 2 Sachen. Einmal diese Geschichte mit Bayern, da schreibt er nämlich, naja, und der arme Mann kriegt keinen, heute wäre das schon nicht mehr zulässig. Und die zweite Sache, da gibt es eine Geschichte, die er schildert, da wird jemand zu 1 Jahr und 5 Monaten ohne Mitbewährung, glaube ich, verurteilt, auch ohne Pflichtverteidiger, weil sie vor Ort sagt, ich möchte aber keinen Anwalt. Das ist nicht noch nie möglich gewesen, solange der gute Herr Steinke oder Dr. Steinke und ich unterwegs sind, weil wenn man einen Pflichtverteidiger braucht, dann muss auch ein Anwalt dabei sein. Das heißt, wenn ich mich zu irgendwas strafbar mache, dass ich mehr als 1 Jahr Strafe bekommen könnte, dann oder verurteilt werden, dann muss ein Pflichtverteidiger beigeordnet werden. Sonst wäre das ein absoluter Revisionsgrund. Das heißt, wenn einer zu mir kommt, sagt, Herr Bungos, war letzte Woche beim Gericht und habe 1 Jahr 5 Monate bekommen ohne oder 1 Jahr 6 Monate, ohne dass ein Anwalt dabei war, dann sage ich, da schreibe ich eine Revision. Ne? Das sind 10 Zeiler und dann starten wir nochmal von vorne. So, alles auf Kosten der Staatskasse. Und das ist natürlich schon so eine Sache, das scheint, also vielleicht ist das auch eine Sache, so eine schlecht ausgestattete, überlastete und mit falschen Regeln ausgestattete Justiz, sehr gute Richterinnen und Richter können das alles ausbügeln und sehr schlechte Richter können natürlich und Richterinnen können natürlich dann
viel kaputt machen. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch Top-Anwälte müssen Arme verteidigen. Was dahinter steckt, ist auch Anwälte, die viel Geld verdienen, sollten sich nicht scheuen, Mandanten zu verteidigen, die im Zweifel kein Geld haben und das quasi als pro bono machen. Das kennt man aus Amerika beziehungsweise aus jeder amerikanischen Anwaltsserie, dass dort immer ein Teil an pro bono Fällen läuft, damit man so ein bisschen zeigt, dass man auch für die Armen der Gesellschaft da ist.
Ja, ich würde einfach jedem, ich glaube, man, also es gibt sogenannte, bin ich dafür? Ich habe da eh kein Problem mit. Ich kenne wenig Anwälte, die das komplett vermeiden. Die Frage ist ja, angenommen, ich bin irgendwann mal der krass spezialisierte Verteidiger, mein Sozius auch. Wir haben 5 angestellte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Muss ich dann pro bono, also pro bono ist ja, heißt ja für nichts, ne?
Ja.
Muss ich dann Pflichtverteidigung machen oder wäre es in solchen Situationen nicht, dass man die Kanzleien dafür verpflichtet?
Ja.
Also natürlich ist es am besten, wenn dann der also nehmen wir mal so ein Beispiel, du hast einen Rechtsanwalt, der ist ein Verteidiger, der heißt spezialisiert auf Revision und Steuerrecht. Ja, der macht jeden Tag Revision und Steuerrecht und Revision im Steuerrecht. Und jetzt kommt da einer und sagt, ich soll meinen Schwiegersohn missbraucht haben. Ist es eine gute Idee, dass der das macht? Oder wäre es nicht smarter zu sagen, ja, schön, dass Sie hierher kommen. Ich mache Revision und Steuerrecht. Hier ist die neue Kollegin, die ist seit 2 Jahren dabei. Die wird von mir dabei unterstützt, wo sie es braucht. Aber die macht auch Sexualsachen. Ich mache nur Steuersachen. Aber die Kanzlei stellt sicher, dass sie top verteidigt von einer gut, von einer motivierten, mit einer gut ausgestatteten Kanzlei, die auch, ne, also wenn man 2 Jahre zugelassen ist, ist es wichtig, dass man mal Leute fragen kann, die schon ein bisschen dabei sind und so weiter, dass man, dann schickt man die los, ob das nicht sinnvoller wäre, dass man, also die Frage ist, muss das immer die Einzelsozietät, der Einzelanwalt machen, oder ist es sinnvoller, dass man die Kanzleien dazu verpflichtet? Und ich würde sagen, eine Sache ist, man könnte natürlich einfach dafür sorgen, dass es gibt dieses bundesweite Anwaltsverzeichnis, dass da einfach drin steht, ob man Pflichtverteidigung machen will oder nicht. Da steht derzeit, ob man Interesse hat, aber man könnte ja auch sagen, muss nachweisen, ob du welche gemacht hast oder nicht.
Genau.
Oder als Sozietät, irgendwie sowas. Ja, finde ich von allen Argumenten das Schwächste, weil angenommen, ich mache nur noch für 300 Euro die Stunde als Rechtsanwalt was. Jetzt werde ich gezwungen, einen Fall zu machen im Jahr oder 10, wo ich das als Pflichtverteidiger mache, dann kann ich das ja so machen wie die Gerichtszonen, die ich oben beschrieben habe.
Ja, ja,
geh das dahin, ist richtig. Setz mich dahin, sag und geh wieder.
Genau,
das heißt, weil ich sage, die 2 Stunden verdiene ich halt keine 600 Euro, die ich das mache. Und wenn ich das 10 Stunden mache, verdiene ich halt keine 3000 Euro, kannst du die Leute ja nicht so zwingen. Ne? Genau. So, und dann sind das auch andere Richterinnen und Richter, weil wenn du in diesen 300-Euro-Geschichten, dann denkst du eh auf ganz anderen Gerichtsebenen rum, das ist ja auch scheißegal, dass irgendeine Amtsrichterin sagt, warum kommt denn hier der Top-Anwalt, Professor Dr. so und so, lässt das hier einfach so laufen und verschwindet wieder, ne? Mhm. Also.
Ja, verstehe ich. Nächster Punkt, spannender Punkt, Einkommen von TäterInnen nicht schätzen, sondern aufklären. Was steckt dahinter? Man ist ja verpflichtet, seine Personalien anzugeben, man ist aber nicht verpflichtet, sein Einkommen anzugeben, wenn man vor Gericht steht oder auch im Rahmen eines Strafbefehls. Und es ist nicht so, wie man ja vielleicht denken könnte, dass das Gericht dann sagt, okay, wir klopfen mal kurz beim Finanzamt an und das Finanzamt wird uns schon sagen, was sie pro Monat verdienen und dann wissen wir, wie hoch wir die Geldstrafe ansetzen können. Sondern das passiert nicht. Wenn keine Angabe erfolgt von der Angeklagten, dann wird es geschätzt. Und es ist wohl im Regelfall so, Daniel kann das vielleicht aus der Praxis untermauern, dass es gerade bei Angeklagten, die ein bisschen mehr verdienen, die Schätzung eher zu niedrig ausfällt. Und sie davon profitieren, dass sie dazu nichts gesagt haben. Und das sollte man nicht mehr machen, sondern man sollte laut dieser These sich die Mühe machen, bei jeder Angeklagten, das aufzuklären.
Ja, also ob das dadurch gerechter wird oder ob ich nicht, also die eine Sache, manchmal wissen die Richterinnen und Richter aus bestimmten Gründen ja, was die Leute verdienen, dann kriege ich das trotzdem noch klein gerechnet. Also da ist es halt, glaube ich, wichtiger, überhaupt einen Verteidiger zu haben, weil das ist halt wirklich kleines Verteidiger einmal eins, ne? Wie kriege ich das jetzt gedrückt? So, und es gibt halt bei der Geldstrafe, kommt's ja nicht nur auf die Einnahmen, sondern auf die Ausgaben aus, nicht für alle, ne? So, Richter, ich kann Ihnen zeigen, ich habe jeden Monat kein Geld mehr auf dem Konto. Das reicht natürlich nicht für 0 Euro Geldstrafe, aber die Frage ist, was ist mit Unterhalt und so weiter.
Ja,
kann man machen, wäre gerechter, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Staat, der dann alles wissen will. Ich glaube tatsächlich, dass diese niedrige Schätzung hauptsächlich erfolgt, damit man da keine Arbeit mehr mit hat.
Ja, natürlich.
Die auch einfach höher schätzen und dann laufen die Leute, was soll ich 10.000 Euro, zack, 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 da ist der Anwalt günstiger.
Ja.
So, ne? Also, ja, hat man so. Wenn man erstmal, wenn man eine gewisse Klientel vertritt, die nicht nur ALG 2 bezieht, und das habe ich nie gehabt, das ist nur eine Armutsklientel, ich habe immer eine Klientel gehabt mit Leuten, die zum Teil sehr, sehr viel Geld verdienen, dann schätzen die immer niedriger. So.
Ja.
Könnt ihr auch einfach mal bei einer Hausdurchsuchung auch danach suchen, ne? Also die Stadt, also das Recht gibt's schon, man kann natürlich auch eine Stadtleitung zum Finanzamt hinsetzen. Das ist vielen Leuten dann auch wieder egal, weil nicht alle Menschen geben alle diese Einkommen zum Finanzamt. Und die letzte Sache ist, wenn du die Hausfrau hast, die kein Geld verdient, ja, oder die einen 450-Euro-Job hat und der Mann verdient 20.000 Euro im Monat oder umgedreht, dann ist jemals dem Kleinen auch egal, was er bezahlen muss, ne? Also, oder es gibt irgendwelche andere Leute, die es bezahlen, da kommen wir gleich nochmal an anderer Stelle zu. Also, ist ein netter Versuch, aber kann man machen, stört mich nicht. Ist aber, glaube ich nicht, dass es nur funktioniert. Es wird ein bisschen besser. Und das ist ja schon nicht schlecht.
Das stimmt. Nächster Punkt zum Thema Geldstrafe. Faire Geldstrafen für Arme. These dahinter, wenn jemand aktuell beträgt die Grundsicherung, noch heißt sie Grundsicherung, 450 Euro, wenn ich dann 30 Tagessätze bekomme, 30 Tagessätze sind ein Monat. Was guckst du so irritiert?
Alles gut.
Und dann die Tagessatzhöhe mit 15 Euro festgelegt wird, ist das ein ganzer Monat ohne Einkommen. Jetzt könnte man sagen, ja klar, das ist aber ja auch bei allen anderen so, bei denen das so festgelegt wird. Wenn ich aber nur eine Grundsicherung bekomme, und das ist ja wirklich das Mindeste, was quasi gerade so zum Überleben reicht, dann kann ich nicht mal sagen, oh, ich verzichte diesen Monat mal auf, weiß ich nicht, zweimal essen gehen und dann kriege ich das schon irgendwie.
Brauchst du auch nicht. Kannst du absteuern.
Ja, aber mit 450 Euro was abzusteuern, das ist auch schon sehr schwierig. Ja. Das ist ja der Punkt. Also wenn ich so
wenig Geld verdiene. Weiß ich nur aus Erzählung glücklicherweise, aber du hast natürlich recht, ja.
Ja, ne, also wenn ich so, klar, natürlich können das viele Menschen dann abstottern, aber bei so wenig Geld, was wirklich zum Überleben gerade so reicht, ist auch Abstottern eine schwierige Geschichte. Und da ist halt die Theorie, es gibt auch Gerichte, die nicht 15 Euro nehmen bei Hartz-IV-Empfängern, sondern mal auf 10 Euro gehen oder sogar noch ein bisschen drunter, aber auch das ist teilweise für den Einzelnen, die Einzelnen relativ viel Geld. Und deswegen ist die Überlegung zu sagen, man nimmt eine festgelegte Grenze für diese Menschen, dass es eben nicht davon abhängt, vor welchem Gericht du sitzt. Und die muss im Zweifel auch niedriger sein. Ich meine sogar im Buch stand, im Zweifel muss das auch mal 1 Euro pro Tag sein. Dein Kommentar dazu.
Meine Kommentierung, also in Hannover ist in Niedersachsen sind es meistens 10 Euro.
Genau,
ne? Ja. Tagessatzhöhe 10 Euro. Sind dann halt bei, also ne, wenn ich zu 30 Tagessätzen verursache, dann das 300 Euro, 30 Tagessätze sollen das sein, was ich in einem Monat habe. Das ist ganz grundsätzlich so, das geht mit dem Punkt davor und überein. Die Frage ist natürlich, wenn ich 450 Euro im Monat habe, dann sind einmal 450 Euro bezahlen für mich härter, als wenn ich 4.500 Euro im Monat habe und 4.500 Euro bezahlen muss.
Ja.
Das ist natürlich so. Ne? Weil bei 4.500 Euro Einkommen fällt es mir viel leichter, einen Tausender jeden Monat abzustottern, als wenn ich 150 Euro habe, jeden Monat 100 Euro abzustottern. Ja, das ist so. Ich weiß, ich habe bei Geldstrafen, da kommen wir unten auch nochmal zu, ein ganz anderes Problem, weil das nämlich noch anders wirkt. Ich glaube, dass das richtig ist. Man muss, also es ist halt, dazu kommen dann noch, das ist ja auch noch eine Sache, die das verschärft. Man übernimmt noch, muss noch die Gerichtskosten und die Pflichtverteidigerkosten im Zweifel auch noch zurückzahlen. Und auch da ist das, wenn ich dann irgendwie 1.000 Euro gekostet habe, dann ist das natürlich viel teurer für jemanden, der 450 hat, als für jemanden, der 4.500 Euro im Monat hat. Das sind natürlich Unterschiede, die enorm sind. Ja. Und deshalb ist halt insgesamt das ein Problem. Ob das jetzt gelöst ist mit einer Max, dass man sagt, quasi wer Grundsicherung bekommt, weil da gibt es ja auch noch 35 Varianten, wie ist denn das? Also ich glaube einfach, es wäre richtig, das zu ändern. Das Problem ist, es gibt 35 Varianten, wie ist das, wenn ich Kinder habe oder nicht, dann kriege ich mehr, das ist natürlich für die Kinder da, das wird wieder abzurechnen sein.
Ja.
Und so, das ist halt, am Ende alles nicht so einfach, aber sein Bestreben, dass Leute, die Geld haben, mehr Geldstrafen zahlen sollten und dass Leute, die wenig Geld haben, idealerweise keine Geldstrafen mehr zahlen können, ist die Sache. Dann kannst du das alles abarbeiten, du kannst es immer in Arbeit umwandeln, auch Tagessätze. Das geht jetzt nach Corona auch wieder. Das Problem ist ja, die Leute, die nicht arbeiten in Deutschland, haben ja nicht irgendwann mal entschieden, ich gehe jetzt nicht arbeiten, sondern da geht es ja eigentlich darum, dass sie Probleme haben, überhaupt zur Arbeit zu kommen. Die kannst du auch nicht übereinsetzen so.
Ja, und diese Abarbeitung.
Ich weiß halt nicht genau, wie es funktionieren soll.
Diese Abarbeitung ist auch aus anderen Gründen ein bisschen schwierig. Und ich habe mir das letztens durch Zufall mal angeguckt. Auch schon vor Corona, also das ist stark sinkend, der Teil, der durch die, ich glaube, freie Arbeit nennt es sich, abgeleistet wird. Also das ist ein schöner Gedanke, funktioniert in der Praxis aus verschiedenen Gründen. Können wir vielleicht mal bei dem Thema Ersatzfreiheitsstrafe, wenn wir da, können wir vielleicht nochmal ausführlicher drüber sprechen, warum auch da die freie Arbeit schwierig ist. Aber grundsätzlich fände ich das auch sinnvoll und natürlich hast du recht, dass das sicher in der Praxis oder wenn man sich da gesetzestechnisch mal dran setzt und feststellt, okay, es gibt so und so viele Varianten der Grundsicherung, dass das nicht einfach ist. Aber nur weil etwas nicht einfach ist, heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem mal angehen könnte und zumindest für einen Teil der Fälle da eine gerechtere Lösung finden könnte.
Ja.
Genau. Nächster Punkt, Schwarzfahren entkriminalisieren. Möchtest du zuerst was sagen? Soll ich zuerst was?
Ja, wie ist der richtige Begriff, den du gerade einfach
ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Na, wer ist jetzt nicht wo, gell?
Erschleichen von Leistung, war das nicht so?
Erschleichen von Leistung, aka ohne Fahrschein öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Ja.
Aka der Betrug des ganz kleinen Mannes.
265a oder so, ne?
Genau. Es gibt deswegen habe ich Laura gerade so ein bisschen es gibt eine Debatte, ob Schwarzfahren ein politisch unkorrekter Begriff ist, weil er Menschen dazu bringen kann, an People of Color zu denken, die ohne Ticket unterwegs sind. In meinem Kopf, haben wir glaube ich schon mal diskutiert, in meinem Kopf gibt es diese Verknüpfung
in meinem Kopf
nicht,
ist es auch nicht so, aber ich möchte trotzdem damit niemandem zu nahe treten und deswegen erschleichen von Leistung.
Richtig.
Diese Debatte existiert ja schon eine ganze Weile.
Ja, Schwachsinn darf nicht
Schwachsinn, genau, ich möchte das nochmal, ist Schwachsinn nochmal kurz argumentativ unterfüttern. Also es wird ja schon, wenn ich ohne Ticket fahre, ein erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben. Ich meine, aktuell sind es zumindest hier bei uns 60 Euro. Ist ja unbestritten, das auch zu erhöhen, wenn man sagt, das ist irgendwie zu wenig. Das heißt, da passiert schon eine Art Sanktion. Und das reicht. Damit muss ich nicht noch die Strafjustiz beschäftigen. Und im Übrigen, es gab auch den Vorschlag, ich glaube sogar von unserem Bundesjustizminister, ich bin nicht ganz sicher, das Ganze umzuwandeln, das aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen und eine Ordnungswidrigkeit daraus zu machen. Das, sagt Rune Steinke, ist insofern wenig sinnvoll, weil dann ja ein Bußgeld erfolgt. Das Bußgeld wird aber unabhängig vom Einkommen festgesetzt. Das heißt, da hat man gar keinen Spielraum mehr bei der Strafe. Und auch dort, wir kommen nachher noch zu dem schönen Thema, es im Zweifel dazu ist, wenn man das nicht zahlen kann, dass dann eine Ersatzfreiheitsstrafe folgt und damit auch nichts gelöst ist. Also im Grunde ist das Fazit zu sagen, ja, schafft das einfach grundsätzlich ab. Die Leute müssen dann im Zweifel dieses Beförderungsentgelt zahlen. Das muss sich dann die Bahn wiederholen und die Justiz ist da raus.
Ja, und dann können auch die Bahnhöfe und die als teils öffentliche Teil oder die Bahnunternehmen als teils öffentliche, teils private Unternehmen sich immer überlegen, wie man das effektiv macht. Nur eine Anekdote dazu, die vielleicht aber nicht nur über diese Anekdote hinaus eine empirische Wirkung haben könnte auf menschliches Zusammenleben. In Hannover wird sehr, sehr viel kontrolliert. Die Hauptstadt der Kontrolle, was das angeht. Und hat deswegen immer hohe Kriminalitätsquoten in dem Bereich. Obwohl der ist okay in Hannover, der öffentliche Nahverkehr, aber jetzt auch nicht so richtig Porno, ne? So. Während der 3 Monate 9-Euro-Ticket ist nicht kontrolliert worden, weil es sich nicht gelohnt hat. Ja. Und dann ist ja die Frage, ob die Leute eben aus Böswilligkeit, vielleicht ist die Lösung für diese Schwarzfahren mit ohne Ticket-Debatte einfach, dass man den ÖPNV im Nahverkehr so günstig anbietet, dass jeder Mensch sich das leisten kann, ob er obdachlos ist, ob er sonst was für Probleme hat oder auch nicht. Und man löst es einfach, indem man dafür sorgt, dass man bundesweit für einen Zehner durch die Gegend fahren kann mit dem Nahverkehr und gut ist. Ja, so eine Art Schutzgebühr und fertig. So, ja. Und dann braucht man auch nicht mehr die Leute nerven, weil die haben dann halt das Ticket. So, ne, also das wäre vielleicht das Beste. Also ich hatte noch nie so wenig Probleme mit Mandanten, die in die Kanzlei gekommen sind, wie zum Zeiten des 9-Euro-Tickets, weil die plötzlich alle sich das leisten konnten, immer.
Ja, ja.
Fluch und Segen, wenn Mandanten immer in die Kanzlei kommen können. Aber, ja, das, dieses schöne Arbeiten, ne? Wenn nicht immer nur diese ganzen Menschen wären, die was von einem wollen. Ja.
Ja.
Also tatsächlich abschaffen und bitte auch aus gesellschaftspolitischen Gründen soll sich einfach bitte jeder leisten können, überall hinzufahren. Die sitzen mir doch im ECE gar nicht im Weg, oder, ne? Geht doch, also wenn alle immer überall hinfahren, so Teenager, die sagen, ja, fahr ich nach Speyer aus Hannover, ne? Das dauert halt 6 Stunden. Kannst ja immer noch schneller fahren, aber lass die doch in der Regionalbahn sitzen, das stört doch keinen.
Ja.
Dafür sind sie doch da. Und wenn sie voll sind, dann braucht man mehr Regionalbahn. Also, das finde ich wirklich, da kommt so alles, bei diesem Thema kommt so alles aufeinander. Ungerechtigkeiten dieser Welt.
Das stimmt. Gut. Nächster Punkt, jetzt kommt's nämlich, und zwar die Ersatzfreiheitsstrafe nur auf richterliche Anordnung. Nochmal kurz, was ist die Ersatzfreiheitsstrafe? Das ist im Grunde, ich kann das nicht, die Geldstrafe nicht zahlen und deswegen gehe ich dann dafür in Haft und sitze die quasi ab. Aktuell ist es so, dass RechtspflegerInnen darüber entscheiden, ob beispielsweise eine unbillige Härte vorliegt, wenn jemand das nicht zahlt, also ob jemand das nicht zahlt, weil er das nicht zahlen will, oder ob jemand das nicht zahlt, weil er nicht zahlen kann. Und der Vorschlag ist jetzt zu sagen, nee, es wäre sinnvoller, die Person wird nochmal vor einen Richter, eine Richterin kommen und man könnte da quasi nochmal drüber sprechen, warum die Person das nicht zahlt, und dann im Zweifel von dieser Ersatzfreiheitsstrafe absehen. Ich möchte dazu kurz ergänzen, bevor Daniel kommt, möchte auf eine Seite aufmerksam machen, und zwar den Freiheitsfonds. Der Freiheitsfonds ist eine schöne Geschichte, weil dort Menschen aus der Ersatzfreiheitsstrafe freigekauft werden, indem man einfach deren Geldstrafe bezahlt und diese dann aus der Ersatzfreiheitsstrafe rauskommen. Sie haben seit Dezember 2021, seitdem das ganze Projekt läuft, 535.000 Euro quasi an Geldstrafen bezahlt und der Justiz damit 6 Millionen Euro erspart, denn jede Person, die in Haft sitzt, kostet mehr als die Geldstrafe wäre in der Regel. So, jetzt Daniel, bitte.
Der Freiheitsfonds zahlt übrigens nur für Leute, die ohne Ticket gefahren sind, ne? Also wenn ihr leider wegen mehrfachen Missbrauchs oder so noch eine Geldstrafe absitzen habt, wird
der Freiheitsfonds dann nicht, leider. Nein, genau. Ja.
Also klar, 30 Tagessätze heißt entweder 30 Mal in Zweifel 10 Euro zahlen oder 15 Euro oder ins Gefängnis gehen. Ich habe auch solche Mandanten, wo niemand da ist, der diese 400 Euro bezahlen kann oder 500 Euro. Und das ist auch eine scheiß Situation als Rechtsanwalt, weil man will die ja eigentlich nehmen und einfach zahlen. Ne?
Ja.
Gibt dann strukturelle Überlegungen, warum man das besser nicht macht. Ja, aber das muss jeder damit sich selber ausmachen. Es ist eine Scheiße, ne? Also, das ist eine Scheiße und, ja, ich sehe das tatsächlich immer wieder, dass diese Ersatzfreiheitsstrafen die Leute gehen ja auch nicht ein Jahr ins Gefängnis, sondern die gehen dann 8 Wochen ins Gefängnis, 8 Wochen in Strafhaft oder Ersatzfreiheitsstrafe. Und wenn die rauskommen, ist zu Hause alles weg, ne? Im Zweifel wird die Wohnung leer geräumt, dann lernen die im Knast noch die falschen Leute kennen. Also es ist wirklich nicht, es führt zu gar nichts, diese kurzen Freiheitsstrafen.
Nee, genau.
Noch wie weniger gesagt,
vielleicht sprechen wir nochmal über die Ersatzfreiheitsstrafe in einer gesonderten Folge. Weil das ja aktuell auch immer wieder in der Diskussion ist, ob man das nicht abschaffen sollte.
Ich glaube, das ist genau wie bei der Strafbefehlskette, die passt hier ganz gut hin. Das sind halt auch so Geschichten, wo die Leute überhaupt nicht merken, was passiert, ne? Die Leute kriegen irgendwann einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe. Strafbefehl heißt, ich kriege Post, da steht drin, sie werden beschuldigt. Und wenn sie innerhalb von so und so und so, dafür kriegen sie die und die Strafe. Und wenn sie nicht innerhalb von 2 Wochen Widerspruch annehmen, dann ist das rechtskräftig. Das machen die Leute.
Da kommen wir gleich zu. Ja. Zum Thema Strafbefehle kommen wir noch.
Ah, dann machen wir das mal lieber bei der Strafbefehlskette. Gut, dann mögen wir das bei der Strafbefehlskette nochmal.
Vergesst das, was Daniel gesagt hat. Wir kommen dazu gleich.
Und, gut, weiter geht's.
Genau. Jetzt sind wir zu bei Punkt 10. Keine Steuerprivilegien für Wirtschaftsdelinquenten. Also, was steckt dahinter? Also, da steckt eine ganze Menge hinter. Das fand ich ein sehr interessantes Kapitel. Aber was er damit meint, in dem Fall ist, Unternehmen können Kosten einer Strafverteidigung für ihre Geschäftsführer, wen auch immer, aktuell als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen. Das ist vom Bundesfinanzhof obergerichtlich entschieden. Und damit erhalten sie dafür eine Steuererleichterung. Egal, ob sich am Ende rausstellt, dass die Person schuldig oder unschuldig ist, geht trotzdem. Und das belastet ja im Zweifel uns alle als SteuerzahlerInnen. Und das sollte man abschaffen, sagt er.
Sehe ich nicht.
Und Daniel sagt, das ist viel komplizierter alles.
Ja. Also tatsächlich, also folgendes. Also das Beispiel, was Steinke hier wählt, ist so eine Umweltstraftat. Also da gibt es ein Unternehmen, da gibt es einen Geschäftsführer. Und jetzt gibt es den Verdacht einer Umweltstraftat. Also irgendwas ist bei diesem Unternehmen passiert. Die produzieren, weiß der Teufel was, scheißegal. Und jetzt soll irgendwo was verschmutzt worden sein. So.
Ja.
Und jetzt gibt es zwei Wege. Möglichkeit eins ist, man klärt das auf über Monate und Jahre. Das ist nämlich so bei Wirtschaftsverfahren. Ja. Und auch bei Umweltverfahren sowieso. Und wenn man das über Jahre aufgeklärt hat, dann verknackt man die Person, die dafür verantwortlich ist. So. Gegen wen richtet sich dieses Verfahren? Es richtet sich in dem Fall gegen den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Unabhängig davon, wer das eigentlich verursacht hat. Kann ja auch sein, dass es gar nicht der Geschäftsführer war, sondern die technische Leiterin der Abteilung, die da, weiß der Teufel, was zu überwachen hat. So. Am Ende geht es jetzt ja um Folgendes. Es geht hier um eine Straftat, die im Umweltstrafrecht verhindert werden muss um jeden Preis, weil wir haben nur eine Umwelt. Da ist auch was schiefgelaufen. Da muss jetzt das Unternehmen dafür gebracht werden, dass nie wieder was passiert und es muss irgendwas bezahlt werden. So. Die Frage, die sich jetzt ja insgesamt stellt, ist, muss ich jetzt mit Sachverständigen, um beim Thema Umweltstrafe zu bleiben, Vernehmung des ganzen Unternehmens und so weiter und so fort, weil der Geschäftsführer, wenn er gut beraten ist, sagt erstmal gar nichts. Ja?
Ja.
Da muss ich da durchsuchen, muss die Unterlagen, wer ist überhaupt zuständig? Ich habe gehört, es gibt Unternehmen in Deutschland, wo mehr als 10 Leute arbeiten. Vielleicht sind es auch 100 oder 1000 oder 10.000 oder 100.000 Leute. Der Aufwand steht so oder so, und am Ende verknacke ich in meinem fiktiven Beispiel, was ich ein bisschen abgewandelt habe, wird die Ingenieurin im Mittelbau, die eine falsche Entscheidung getroffen hat, ja, nach 100.000 Stunden Recherche, ja, oder Ermittlung, wird die jetzt verknackt zu, ja, also ist ja auch schon 3 Jahre her, 90 Tagessätze, also 3 Monatsgehälter. So, nebenher habe ich das Unternehmen geschädigt, nebenher habe ich diverse Karrieren in diesem Unternehmen geschädigt, weil alle möglichen Leute beschuldigt sind. Nebenher habe ich, wie gesagt, zig hunderttausende Euro oder Millionen Euro für Ermittlungen ausgegeben. Und am Ende scheitert es daran, weil der Geschäftsführer sagt, Freunde, also intern mit dem Anwalt, Freunde, ich sage hier, die günstigste Variante ist, ich sage hier gar nichts und dann sollen die sich mal tot ermitteln, ist alles nicht mein Problem. Weiß nicht, so, das wäre das die Alternative. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das für alle Beteiligten die smartere Variante ist. Weil meine
Aber
Erfahrung
das ist ja ist, nur in dem Fall so, also ja, ich verstehe das. Aber was ist denn, wenn es wirklich eine Verantwortung beim Geschäft, bei der Geschäftsführung ist?
Ja, wie willst du das wissen?
Weil auch die Geschäftsführung ja falsche Entscheidungen treffen kann.
Ja, natürlich. Die Geschäftsführung hat offensichtlich falsche Entscheidungen, weil diese Ingenieurin ausgewählt oder nicht ersetzt oder nicht richtig überwacht hat. Ist ja richtig, dass der vielleicht am Ende auch mit dran ist.
Ja,
so,
genau.
Wegen, so.
Genau. Ja.
Aber die Frage ist, wenn, also es gibt halt Unternehmen, wo du wirklich alles falsch machen musst, damit du dich strafbar machst. Ja? Es gibt aber Unternehmen, die einfach gefahrgeneigt sind. Ja? Rechtsanwälte zum Beispiel. Ja?
VW.
Was habe ich neulich für einen Spruch gehört? Ja, VW ist ein schönes Antibeispiel, aber, oder auch ein gutes Beispiel.
Wollte gerade sagen, dazu. Also, ne?
Das, ja, aber, ja, aber da, gut, aber ist VW jetzt der Standardwirtschaftsfall oder sind die Standardwirtschaftsfälle eigentlich?
Scheinbar nicht, aber.
Du hast irgendwo eine kleine soziale Einrichtung, da kommen Leute hin, ja, die irgendwelche Aufgaben übernehmen und du musst steuerlich ständig Entscheidungen treffen. Also für ein Unternehmen mit 1000 Angestellten musst du ununterbrochen Entscheidungen treffen und dass irgendwann eine Entscheidung mal Käse ist, obwohl du das in dem Moment nicht wolltest, wird immer mal wieder passieren. Ich glaube, also die Frage ist, wie du mit Gefahr und es gibt einfach Unternehmen, zum Beispiel jetzt Umweltstraftaten, wenn du mit gefährlichen Stoffen arbeitest, die einfach gefährlich sind, dass da immer mal was schief geht, ohne dass du das willst und obwohl du dagegen anarbeitest.
Ja, du redest aber ja auch von Menschen, die das nicht wollen. Die einfach sagen, ja, es ist halt blöd gelaufen, es ist halt passiert. Wenn ich bewusst etwas in Kauf nehme bei meiner Entscheidung und dann schon in einem Vorsatz drin bin.
Ich bin ja aber, wenn ich gefährliche Sachen nehme, ich ja immer Sachen in Kauf.
Ja, du bist jetzt immer bei den Umweltdelikten.
Auch bei Steuerdelikten. Also du musst steuerlich dein Unternehmen optimieren, sonst bist du, hast du Pflicht gegenüber den Eigentümern oder Aktionären. Und wenn du es übertreibst, machst du dich strafbar. Mit Folgen für allen. So, und dazwischen ist ein Grad, den man nicht so genau definieren kann.
Ja,
sonst hätten so viele Leute ja nicht das Problem. Wenn du wüsstest.
Finde das trotzdem schwierig. So,
dass du das schwierig findest, sitzt da in einer öffentlichen Verwaltung, alles ist schön, ne? Alter, wie böse Laura guckt. Nein. Ich finde das, also ich habe kein Verständnis für Leute, die Straftaten begehen. Das sollte man halt sein lassen, das ist halt dumm und es führt halt zu weiteren Problemen, die man nicht kontrollieren kann. Und gerade so Steuerstraftaten schädigen uns halt alle, ne?
Und mein Verteidiger zahlt halt nicht, der Steuerzahler. Ich kann meine
Verteidigung, aber bei so richtigen Unternehmen zahlen die Verteidigung deren doch die entsprechende die Versicherung.
Ja, klar.
Kannst dich ja auch versichern. Soll ich dir dann einen Tipp geben? Falls du mal auszusehen deinen Behördenleiter von hinten auf dem Parkplatz erschießt. Der sitzt jetzt wahrscheinlich, der hört das. Ich sage im Internet, du wirst erschossen. Was?
Distanziere mich von allem hier gerade. Gut, okay. Lest euch den Teil mal durch. Ich finde das schwierig.
Ja. Also ich finde, man muss halt natürlich.
Aber deine Lösung ist, ja, lassen wir einfach so.
Ja, also es ist ja immer noch ein Schaden fürs Unternehmen. Nein, meine Lösung ist was anderes. Mein Unternehmen ist Unternehmensstrafrecht. Ich würde nicht die Person, also das haben wir in Deutschland derzeit noch nicht. Ich würde derzeit nicht sagen, ich glaube, dass die politisch opportune Lösung sein muss, wenn ein Unternehmen wie Volkswagen reden wir mal lieber nicht aus Gründen. Wenn ein Unternehmen wie irgend so jemand, der irgendwas macht, was verschützt. Und jetzt hat er massive Vorteile davon, dass man jahrelang da Verschmutzung verursacht hat oder so. Da muss man härter gegen das Unternehmen vorgehen und die Eigentümer ranziehen. Weil eine Veränderung der Unternehmenskultur weg von vorsätzlichen und fahrlässigen zu nicht mehr entstehenden Delikten, ist halt, wenn die Eigentümer sagen, Freund, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer, hier darf aber nichts schiefgehen, weil das kostet mich dann 1 Million Euro. Das ist die, glaube ich, die Lösung. Du musst bei Unternehmen an die Eigentümerinnen und Eigentümer ran, denen muss das wehtun, wenn vorne was schiefgeht.
Ja,
und dann suchen die auch Leute aus und bilden die auch aus und sorgen für Strukturen. Andersrum funktioniert's nicht. Ja, die Leute sagen, der Geschäftsführer, der macht 200.000 Euro im Jahr. Der ist am Ende aber auch Arbeiter. Arbeiterklasse. Der weiß das noch nicht, weil er so viel Geld hat. Ne? Weil Kapitalismus ist nicht das Problem, dass es Leute gibt, die mehr und weniger Geld verdienen. Am Ende ist das eine Frage, wer besitzt und wer nicht besitzt. So. Und natürlich sagt der Hartz-IV-Empfänger, ja, die Probleme auf Arbeiterklassenniveau mit 200.000 Euro, die möchte ich gerne haben. Logisch, die will ich auch haben. Ja, in Anführungsstrichen. So, dass du da nicht weißt, wohin mit deinem Geld. Aber du musst an die Eigentümer ran und nicht nur an die nächste Gehaltsstufe und an die nächste Gehaltsstufe. Und da kommen wir mal wieder zu Fischer. Wer soll denn das alles bezahlen, wenn du immer bei jedem Wirtschaftsverfahren bis zum Schluss alles aufdeckst? Das kriegst du. Unternehmen sind so riesig. Ich habe auch schon so riesige Unternehmen vertreten oder Leute aus riesigen Unternehmen. Unglaublich, wie viele Dinge im Unternehmen schieflaufen können.
Okay. Gut.
Also ich sehe da kein Problem mit, geht dann die Unternehmen selber ran.
Ja, könnte ich sogar akzeptieren, nachvollziehen. Dann kommen wir zu dem Punkt, wir hatten Daniel das eben schon mal angerissen, Strafbefehle abschaffen. Stein gesagt, das ist nur ein Vorteil für eine kleine Gruppe von Menschen, die quasi durch einen Strafbefehl einem öffentlichen Verfahren entgehen. Das ist für die vorteilhaft, weil sie wahrscheinlich selber in der Öffentlichkeit stehen. Für den Großteil der Menschen ist dieses Strafbefehlsverfahren aus verschiedenen Gründen überfordert. Sei es, dass sie das, also im Regelfall, weil sie den bekommen, überhaupt nicht verstehen, was sie tun könnten. Die Frist ist relativ kurz, in der man Einspruch erheben kann und plötzlich hat man dann die Frist verpasst und ist blöd. Daniel.
Ja, er hat recht, ich nenne das Strafbefehlskette. Die Leute werden beschuldigt für irgendeinen Mist. Im Zweifel fahren ohne Fahrschein. Dann kriegen sie eine Geldstrafe und die bezahlen sie dann nicht und dann sitzen sie im Knast. Und die Geldstrafe kriegen sie per Strafbefehl, das heißt, es kommt, wenn ich nicht innerhalb von 2 Wochen wäre, habe ich oben erklärt. So. Schlimmer noch, Bewährungsstrafen. Ich mache das 5. Mal, ne? Also irgendwann kommt der Post, dann bezeichnen wir was, ich mache das 5. Mal, dann kriege ich jetzt 6 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Bewährungsauflage ist Geld zahlen, Überraschung, ja. Ich mache das nicht, dann gibt es noch eine richterliche Anhörung, zu der ich nicht hin muss. Und wenn ich da nicht hingehe, wird das halt, okay, kümmert sich nicht, widerrufen und dann kommen die Leute in die JVA. So, und tatsächlich das Strafbefehlsverfahren nur mit Verteidiger, das wäre halt die geringere Variante, dass man Strafbefehlsverfahren nur noch mit Pflichtverteidiger machen kann. Der kann dann Einspruch einlegen, wenn es Sinn ergibt, und der kann die Hauptverhandlung vermeiden, wenn man sagt, 90 Tagessätze oder 10 oder weiß der Teufel, was da rauskommt. Das ist ein ganz guter Deal, mein Freund, da gehen wir mal lieber nicht mit zum Gericht. Ich würde, glaube ich, nicht abschaffen, sondern ich würde sagen, Strafbefehlsverfahren nur mit Verteidiger. Und dann...
Wer soll denn das zahlen?
Naja, die Verurteilten in dem Fall, ne? Ja. Also, nein, Strafbefehlsverfahren, die allermeisten Urteile gehen in Deutschland via Strafbefehlsverfahren. Riesennummer, die Leute sind... und es führt zu absurden Sachen. Habe ich das schon mal erzählt, der Strafbefehlsverfahren mit dem Fall aus... mit dem Fall mit der verwirrten Mandantin oder dem verwirrten Mandanten?
Nein.
Folgender Fall. Ich habe einen Mandanten, der stellt eine Kleinigkeit an. Etwas, was viele Jugendliche anstellen, aber er war nicht mehr jugendlich. Ja? In einer anderen großen Stadt, die nicht Hannover ist, in Niedersachsen. Und dann gucke ich mir die Akte durch. Und in dieser Akte gibt es einen zweiseitigen, die Akte hat 50 Seiten, weil das wirklich ein Kleinscheiß ist, ja. Aber von diesem Kleinscheiß gleich 20 Stück an einem Tag. So. Mandant ist noch nie auffällig gewesen. Und irgendwo steht in dieser Akte ein zweiseitiger Vermerk, der Mandant ist komplett verwirrt. Der Mandant erzählt irgendwas, er sei ein hoher Adliger. Die Bauern hier in der Polizeiwache können ihm gar nichts. Eigentlich überlegen wir schon ihn wegen Beleidigung, Bauer, ne. So, Landwirt ist doch ein super Beruf, ja, anzuzeigen, aber der ist ganz offensichtlich auf einem anderen Planeten intellektuell gerade, der erzählt nur wirres Zeug und irgendwann wird da von seiner Partnerin abgeholt und dann ist gut, ja, und er erzählt irgendwas, er sei adelig und man könne ihm gar nichts. So, was macht die Staatsanwaltschaft dieser wunderschönen anderen Großstadt in Niedersachsen? Sie schreibt auf, ja, alles klar, ne, 20 mal die Tat, bla bla bla, 90 Tagessätze. Schickt das meinem Mandanten, der kommt damit in die Kanzlei. Ich schreibe hin, alles klar, Freunde. Also das heißt aber, die Staatsanwaltschaft beantragt das und das Amtsgericht unterschreibt das. Ne?
So, ja,
das ist ja noch die Sache. Staatsanwaltschaft schreibt auf, was sie haben will. Amtsgericht prüft das. Aha, Prüfung sieht natürlich albern aus. Schickt mir das. So, ich gucke mir das an. 90 Tagessätze wäre für die Nummer, die er da gemacht hat, wäre in Ordnung als Tarif. Ja, also wenn man ihm das nachweisen würde.
Ja.
Und schreibt dem Amtsgericht Einspruch und liebe Freunde, ich würde jetzt gerne, ich beantrage, das Verfahren sofort einzustellen nach 153 oder, also geringe Schuld, oder aber meinen Mandanten begutachten lassen Facharzt für Psychiatrie oder eine Facharztin für Psychiatrie, weil da steht ja, die hat ja die Polizei schon aufgeschrieben, 2 Seiten lang, was der da für wirren Scheiß erzählt. Irgendwas ist mit dem Mandanten in dem Tag nicht normal gewesen. Klammer auf, der Mandant hat den Tag vollkommen ausgeflippt und da ist auch irgendwas, da muss ich auch helfen lassen, aber der geht davor und danach nochmal arbeiten, das ist ganz normal, also kann jedem von uns passieren, ne? Wenn du so irgendwie so einen psychischen Zusammenbruch hast.
Ja.
So. Ergebnis, also wirklich am Tag, wo mein Brief da eingegangen ist, sofort zurück, ja, Staatsanwaltschaft, nächsten Tag, alles zack, eingestellt. Und das zeigt halt auch, dass die Staatsanwaltschaften und das jetzt nur als ein Beispiel, dass die Staatsanwaltschaften, die Gerichte überhaupt nicht prüfen, was in der Akte steht. Die lesen sich nur den Abschlussbericht, da steht das nämlich nicht vorbei, dass er voll irre ist. Ja, das und das und das gemacht, alles klar, kurz in den Kalender geguckt, hätte ich was gesagt, kurz in die Liste geguckt. Dafür gibt's 90 Tagessätze, zack, ab, gib ihn dafür, nächster bitte, Gericht, der sagt, alles klar, ja, zack, unterschrieben, zack, 90 Tagessätze. So, ja. Da steht übrigens auch nochmal dazu eine Info, da steht drin, welchen Job der Mandant immer hat und da kann man, wenn man googelt, rausfinden, dass der mehr als 20 Euro am Tag hat, die haben 20 Euro am Tag angenommen, ne, als Tagessatzhöhe.
Ja, ja.
Aber wenn man das mal gegoogelt hätte, hätte man sagen müssen, da gehört nicht 20 rein, sondern 200, ja, aber bitteschön, ja, aber solche Sachen sind, also diese ganzen Strafbefehle, das ist nur zack, 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 niemand guckt sich die Akten an, niemand denkt über die Menschen nach und wenn der jetzt dauerhaft psychisch krank gewesen wäre, der Mandant, was wäre dann passiert? dann wäre er verurteilt worden. Er hätte das nicht bezahlt, weil er hätte auch nicht mal arbeiten können. Irgendwann hätte er das Geld nicht mehr gehabt. Und irgendwann hätte irgendwer entschieden, wir nehmen den jetzt mal mit ins Gefängnis, stecken den ins Gefängnis für 90 Tage, für ein Vierteljahr. Mhm. So, und das hätte, und das sehe ich ganz oft. Ne? In diesen Kurzzeitgeschichten sitzen ganz viele Leute, die eigentlich psychisch krank sind. Schreibt übrigens auch Steinke. Ne? Das
genau.
Wahrscheinlich die Hälfte, zwei Drittel oder so der Leute, die so, das nicht hinbekommen, am Ende psychisch krank sind und eigentlich einen Arzt und brauchen und nicht eine, oder eine Ärztin und nicht eine Haftstrafe.
Genau. Womit wir zum nächsten problematischen Punkt kommen, was für Leute dort einsetzen. Weitere These, Drogen entkriminalisieren. Weil wir müssen Leute, die, zumindest Leute, die das nur konsumieren, nicht noch bestrafen dafür, dass sie sich selbst schädigen.
Ja. Also für insbesondere, also für alle, für Konsumenten würde ich das komplett machen. Er hat dann noch so eine schöne Geschichte, drin mit einer so einer Armutsprostituierten. Ich führe da auch Frauen, die zum Drogenerwerb Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begehen oder überhaupt Frauen, die sich prostituieren, nicht mehr bestrafen.
Genau, wegen Prostitution in einer Sperrgebietszone, ne?
Richtig, also ich würde auch Frauen nicht bestrafen dafür, dass sie sich prostituieren. Da wird es schon Grund geben, dass sie das machen. Und der wird nicht sein, ach, ich habe 20.000 Euro im Monat und dann mache ich noch gerne nochmal für 10 Euro nochmal einen Blowjob auf dem Bahnhofsklo. Also das mag es auch geben, solche Fälle sind mir nicht bekannt für die allermeisten Frauen, die in so einer Situation zum Drogen, es ist halt eine fette Armutsprostitution und die brauchen Hilfe und nicht... Und nicht strafen, also vollkommen bekloppt.
Okay. Dann verlassen wir den Punkt schon wieder. Und kommen zum letzten Punkt. Bettler endlich in Ruhe lassen. Was steckt dahinter?
Und BettlerInnen bitte auch.
BettlerInnen bitte auch, genau. Also Betteln an sich ist nicht das Problem, also nicht die strafbare Handlung, sondern was häufig passiert, wenn diese Personen sich in beispielsweise Gebäuden der Deutschen Bahn aufhalten, dass die Deutsche Bahn irgendwann sagt, nö, das wollen wir nicht, ihr habt ein Hausverbot. Und wenn sie das dann wiederholt machen, dann gibt es irgendwann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Und was passiert im Zweifel? Da sich in der Regel, oder was heißt in der Regel, aber häufig auch um Menschen handelt, die keinen festen Wohnsitz haben, und die auch keiner Arbeit nachgehen, sonst würden sie dort nicht sich so verhalten, landen auch diese Menschen dann im Gefängnis. Einfach, weil sie in einem Bahngebäude schlafen oder betteln. Und das ist echt nicht. Und ich fand das Beispiel ganz schön, was er nannte, so nach dem Motto, man macht das oder die Bahn macht das, weil es ist ja quasi ist eine Zumutung für alle anderen Menschen, daran vorbeigehen zu müssen oder davon in Anführungsstrichen mehr oder weniger belästigt zu werden. Ja, wir müssen aber auch mit anderen Belästigungen klarkommen. Also wenn ich durch die, also sein Beispiel war, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und dort von Organisationen, deren Ziel ein hehres ist, das ist gar nicht der Punkt, aber von Organisationen angesprochen werde und dort um Spenden gebeten werde, dann empfindet das der eine oder andere auch als Zumutung und als nervig. Ich kenne das auch gerade, wenn man sich in Großstädten befindet und man das Gefühl hat, man kann keine 2 Meter gehen, ohne angesprochen zu werden, empfinde ich das auch als nervig.
Trag aber mal Anzug und Krawatte und die Nase hoch, so wie ich, Alter.
Ja, dann spricht dich keiner an. Nee, aber
da spricht dich jeder an. Wenn nur mal einen Anzug und eine Krawatte trägst und guckst, als wärst du der Herrscher der Welt, wirst du gleich für den gehalten und musst alles bezahlen. Ja. Also ich kann keine 3 Meter laufen in einer hannoverschen Innenstadt, ohne 3 Abos plus eine Mitgliedschaft bei Greenpeace zu kriegen.
Ja.
So, also.
Traurig. Aber es ist auch nicht strafbar.
Nee. Leider. So. Da müsste man vielleicht mal. Ich finde diese Drücke, also ich weiß, aus einem Strafverfahren, aus dem ich nicht viel mehr berichten kann, wie solche Drückerkolonnen funktionieren. Und da ist vielleicht sogar schon strafbar, was die machen, sag ich es mal so.
Ja, ich hatte auch mal.
Aber das ist nicht das Ansprechen, sondern das, was da hinterher hängt. Ja,
ja. Genau. Und, aber so das Fazit, ne, das muss ich auch aushalten. Deswegen ist es auch legitim, Armut auszuhalten in ein Stück weit, beziehungsweise das nicht noch zu bestrafen. Voll dabei.
Also ich habe also den Fall, den er da schildert, der ist sehr schön recherchiert und auch schön dargestellt. Und da geht's halt um tatsächlich Schlafen in DB-Gebäuden, also in deutsche Bahngebäuden und da betteln. Und dann Hausfriedensbruch bei der DB und dann Verstoß gegen diesen Hausfriedensbruch. Da würde ich mich ja auch tatsächlich als Verteidiger gerne reinsetzen und den raushauen, weil da ist auch schon die Frage, also da gibt's so viele rechtliche Fragen, die da dran hängen.
Ja.
Es ist aber die Realität, Am Ende wird der dann auch, glaube ich, zu, ich weiß nicht, 20 Tagessätzen oder so verurteilt. Also da könnte man auch auf die Idee kommen, dass man Armut mit Strafrecht nicht bekämpft oder beseitigt oder behandelt bekommt. Ne? Das ist so eher die Sache, die man sich da reinziehen muss. Ne? Also ja, hat er recht. Also das ist so, dass man vielleicht Menschen, die nichts haben, in Ruhe lassen sollte. Da hat er recht.
Ja, genau. Damit sind wir mit unseren 13 Thesen oder mit seinen 13 Thesen durch. Ich möchte noch kurz hinweisen auf Thomas Fischer.
Unser Lieblingsfischer. Ja. Er wird zweimal erwähnt.
Er wird zweimal erwähnt.
Auf Seite 158 oder Seite 190.
Ja.
Und es ist vollkommen klar, dass Fischer, du wirst es ja gleich sagen, ihn nicht gefeiert hat, obwohl die, glaube ich, politisch gar nicht so weit auseinander liegen.
Nein,
denn auf Seite 158 gibt's so eine Fischerschelte, ja, so der alte weiße Mann und so. Und auf Seite 190, also in meiner Auflage, ist es so, dass er sich auf Fischer bezieht und dann sowas sagt wie sogar Fischer sagt.
Ja, genau.
Und das ist halt ein bisschen absurd, weil es gibt halt Kommentatoren, also Fischer macht diesen, ist nicht nur Kommentator LTO, sondern er macht von der Standard hat, ist verantwortlich für den Standard-Handkommentar des Strafrechts.
Genau.
Und Fischer ist relativ progressiv für Leute in Fischers Position. Ja, Leute in Fischers Position neigen sonst dazu, so weit konservativen Bullshit von vor 100 Jahren zu erzählen, dass man das alles nicht gebrauchen kann, wenn man ein bisschen was im Kopf hat. Und Fischer ist eigentlich, also jetzt auch keine, also im persönlichen Umgang auch sehr, sehr lustig, wie er sich halt auch verkämpft mit Leuten. Ja,
ja, ja. Ja.
Habe ich mal erlebt, wie er auf eine grüne Bundestagsabgeordnete gestoßen ist. Das war schon, das war halt, ach ja, Mensch, lass dir doch mal widersprechen, ne? Und mach das und zieh das nicht alles auf die persönliche Ebene. Aber fachlich ist er ganz gut und eigentlich, der ist eigentlich auch nicht so antiprogressiv, ne?
Nein,
und
also.
Er ist gegenteilig. Und dann, und dann halt sogar Fischer sagt, und deswegen ist auch klar, dass Fischer darauf anspringt und ihn da so ein bisschen aufs Korn nimmt.
Genau, um das jetzt kurz zu Ende zu führen. ich packe euch den Artikel in die Shownotes. Fischer hat darauf reagiert. Auch so ein bisschen. Naja, also ich habe das Gefühl, seine These ist, ja, Menschen sind halt ungleich und deswegen müssen sie auch ungleich behandelt werden. Also dann ist es halt so, dass das passiert. Das liegt aber nicht daran, dass irgendwas, also er hat bei ein paar Punkten, denen gibt er recht, bei ein paar Punkten sagt er, wir haben es an den entscheidenden Stellen erwähnt, ja, aber wer soll das bezahlen? Und es wäre nun mal so, beispielsweise, dass arme Menschen gewisse Straftaten häufiger begehen und sowas. Also er, ich finde, er setzt sich damit nicht in der Tiefe auseinander, muss er auch nicht. Mich hat der Artikel jetzt nicht unfassbar weitergebracht. Ich packe ihn euch trotzdem rein.
Fazit?
Fazit? Ich kann mich, glaube ich, bei der Mehrzahl der Thesen anschließen. Zumindest in der Grundtendenz, wie es denn in der Umsetzung funktioniert, das muss man mal gucken. Ich finde, das ist ein gutes Buch und ich fand auch für JuristInnen, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Gut, du bist in der Praxis, deswegen sind dir wahrscheinlich viele Dinge da schon häufiger über den Weg gelaufen als mir. Ich fand es an der einen oder anderen Stelle nochmal sehr erhellend. Egal, wie man das jetzt abschließend bewertet und wie man die Schlussfolgerung daraus bewertet, aber er hat die vielen Beispiele, die er aufzeigt, sind schon einprägsam, wie ich am Anfang bereits darlegte.
Ja, ich habe ein, zwei Sachen schon kritisiert. Ich bleibe da auch dabei, gutes Buch, lesenswert, insbesondere für junge Juristinnen und Juristen, die meinen, nicht auf meiner Seite der Gerechtigkeit, sondern auf der Seite dieses Staates, ja, dieses Monsters für Gerechtigkeit zu streiten. Auf jeden Fall lesenswert. Inhaltlich am Ende ist das aber für den Praktiker nichts Neues und jede beliebige Strafverteidiger-Fortbildung, auf denen ich in den letzten Jahren war, da haben wir gesagt, schreibt doch mal 20 Punkte auf, was dringend verändert werden müsste, dann wären wahrscheinlich diese 13 Punkte immer dabei gewesen. Also das ist schon so, das ist jetzt auch nichts Neues. Ja?
Nee, das
also,
glaube ich.
Ist jetzt,
aber es
reicht jetzt nicht, dass ich Herrn Steinke das nächste Mal einlade und dann sage ich, habe ich mich 3 Stunden unterhalten, dann habe ich meine Fachanwaltsfortbildung. So richtig neu ist das nicht. Aber das heißt ja auch nur, dass er ganz gut eine Diskussion abgeschlossen hat und er erreicht natürlich auch mit diesem Buch hoffentlich Leute, also offensichtlich viele Leute, dass die sich sonst nicht mit dem Thema beschäftigt haben, und damit kann man auch mal über so ein Buch reden und dann wird es vielleicht mal gelesen.
Genau. In dem Sinne, Leseempfehlung. Wir freuen uns.
Soweit würde ich jetzt nicht gehen, kann man mal lesen. Empfehlung.
Ich schon.
Wenn ihr mal was lesen, wenn ihr Leseempfehlung wollt, dann lest das Handbuch des Strafverteidigers.
Ja, wirklich. Okay.
Das ist aber schwer zu lesen und hat ein paar tausend Seiten.
Okay.
Ja, danach seid ihr dann richtig drin in dem Thema.
Ja, in diesem Sinne war es das für heute mit der Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.